Hallo zusammen, ich bin Martina Glauberstein von der Grundwein GmbH. Ich habe Julian 2020 im Grundhotel Heiligendamm das erste Mal kennengelernt. Damals war ich als Chefsommelier angestellt und bereits in meinen ersten Tagen ist mir dieser Mitarbeiter besonders aufgefallen. Seine akkurate und dynamische Arbeitsweise ist da besonders ins Auge gestochen. Eine Station mit 15 bis 20 Tischen konnte er mühelos alleine mit einer sehr professionellen Arbeitsweise, sag ich mal, managen und dabei nichts außer Acht lassen. Besonders freut es mich, dass ich ihn ermutigen konnte, sein Interesse für Wein auch professionell zu verfolgen. Und ja, ich habe ihn vielleicht auch damals ernster genommen als er sich selbst und habe ihn fast schon in die Richtung gedrängt, dass er doch auch ein toller Sommelier werden könnte. Es war sehr schön zu sehen, dass er sein Potenzial genutzt hat und in kurzer Zeit viel gelernt hat. In den vergangenen 6 Jahren hat er wirklich ordentlich in die Pedale getreten, ist regelrecht nach vorne geprescht, hat sehr renommierte Stationen in Deutschland abgeradelt und ja einfach eine tolle Entwicklung hingelegt. Ja, er verfolgt mittlerweile seine ganz eigene Strecke, auch wenn seine Art dabei von außen manchmal sehr locker oder auch spaßig erscheint. Besitzt er im Inneren doch ein sehr professionelles und ja, zielstrebiges Gerüst, worauf man immer zählen kann. Und er verliert nie den Überblick oder ja, kommt im übertragenen Sinne nie von seiner Straße ab. Ja, er hat wahrlich ein Talent dafür, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Seine spontane Art hat ihm ganz nebenbei auch schon die ein oder anderen lehrreichen und abenteuerlichen Weinreisen beschert. Ja, ich bin sehr stolz darauf, ihn auf seinem Werdegang das ein oder andere Mal begleitet zu haben und ihn weiterhin noch immer unterstützen zu können. Ja, und für alle diejenigen, die Lust haben, Julian kennenzulernen, werden auch feststellen, dass er ein passionierter Fahrradfahrer ist. Er hat diverse Weinreisen ganz auf Eigenregie mit seinem Zelt und Fahrrad unternommen und kann hier bestimmt auch die ein oder anderen Tipps geben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Wir sind heute in Köln, wir sind im Restaurant Neobiota, welches nur nebenbei bemerkt eines der außergewöhnlichsten Kombikonzepte zwischen Frühstücksrestaurant auf der einen Seite und Fine Dining, Michelin-Sterne-Restaurant auf der anderen Seite, aber mit extrem modernen und zeitgemäßen Anklängen hat. Und dort treffe ich Julian Kramp. Und Julian Kramp hat mich wissen, hat mich erfahren lassen, wie ein zeitgemäßer Sommelier sein sollte. Also nicht der aus den 90er Jahren, Anfang der 2000er, der alles weiß und der sehr aristokratisch ist. Nicht so einer wie aus den 2010er Jahren, der so der Revoluzer ist und der unbedingt die Weinwelt neu erfahren muss. Nein, er scheint angekommen. Angekommen, wo er hingehört. In der Natürlichkeit, in der Verantwortlichkeit und in dieser Kombination von Unterhaltungswert auf der einen Seite, ganz viel Tiefsinn und Fachwissen auf der anderen Seite, aber alles in einer gut balancierten, präsentierten Art und Weise. Und sein Lebensweg ist fundiert. Ausbildung im Grand Hotel Heiligendamm, Station in der Traube Thunbach im Cordo. In Berlin, im Restaurant Richard in Berlin. Und jetzt seit nahezu 2 Jahren ist er in Köln im Neobiota. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Consigliorini, Schlumberger, Segnitz und natürlich dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür bedanken, dass wir seit über 2 Jahren dieses Format durchführen dürfen, dass sie an unserer Seite sind, dass sie mich händisch und wirtschaftlich unterstützen und dass sie unseren Sommeliers eine Bühne geben. Denn dank ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Julian Kramp! Magst du Trends?
Ja, also sich das anzuschauen ist auf jeden Fall interessant, weil man einfach auch immer wieder dazulernt zu dem Ganzen. Wenn ich mir jetzt ein Trend ansehe, wie, sagen wir mal, Sauerbier, was jetzt aktuell so ein bisschen on vogue ist, dann beschäftigt sich man mit dem Ganzen, geht da auch nochmal so ein bisschen tiefer hinein, probiert vielleicht was und dann wägt man ab, ist das was für mich oder schaue ich weiter zu dem Ganzen. Aber ansonsten bin ich immer positiv zu neuen Trends ausgestellt, weil die meisten haben halt auch irgendwo ihre Berechtigung und wenn nicht, dann sind sie auch schneller vorbei, als man sie meistens dann mitbekommen hat.
Aber trotzdem sind wir in einer Branche, die ja relativ trendfrei ist, oder? Weil ja alles so phlegmatisch ist. Also es dauert 4 Jahre, wenn man irgendwo eine Rebe pflanzt, bis die dann irgendwie in den Ertrag kommt. Und wenn ein Wein ausgebaut wird, dauert das 1-2 Jahre. Also es ist nicht so wie in der Mode zum Beispiel, wo man jedes Jahr die neue Kollektion oder jede Saison die neue Kollektion haben muss, oder täuscht das?
Ja, das ist, ja, stimmt wohl schon, aber ich glaube, dass wir halt auch dadurch, dass das Thema so breit gefasst ist, dass wir verschiedene Ausbauarten haben, wo auch mal ein Fehler irgendwo zu einem neuen Trend führen kann, und das Ganze sich so ein bisschen, auch glaube ich, mit jeder Generation kommt ein neuer Trend dazu und irgendeiner geht auch wieder, löst sich so ein bisschen ab, das Ganze. Ich glaube, das ist ein sehr guter Schlagabtausch bei dem Ganzen, auch dass man immer wieder was Neues in Bewegung hat, so immer auch was Neues wieder probiert und nicht in seinem Muster festgefahren bleibt.
Und verhindert der Trend dann aber nicht, dass man tiefer in die Sache reingeht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Thema Riesling und ich bin ja der Riesling-Nerd und kämpfe mich da richtig rein, wenn ich jetzt immer wieder einen neuen Trend habe, dass ich dieses Thema richtig intensiv und mit Haut und Haaren auslebe?
Ich glaube, da muss dann jeder selber differenzieren, welchen Trend folge ich, welchem bleibe ich fern oder in welchen schaue ich nur einmal kurz rein und spezialisiere mich trotzdem auf meins weiter. Ich glaube, jeder hat ja auch irgendwo sein Gebiet, mit dem er am besten vertraut ist, in das er am liebsten hineinschaut, wo er sich irgendwo als Spezialist auf dem Ganzen sieht, weil ich glaube, mit dem gesamten Weinspektrum auf dem Level zu sein wie jeder andere ist unmöglich. Ich glaube, das ist schön, wenn jemand sagt, das ist meine Spezialisierung, wenn ich ein österreichisches Restaurant habe, dass ich dann einfach Spezialist in Österreich bin, weil es einfach viel naheliegender bei dem Ganzen ist.
Hast du eine Spezialisierung?
Ich würde sagen, dass es schon in Richtung naturnahen Weinbau geht, da wir einfach hier auch sehr nachhaltig im Restaurant arbeiten, das dann einfach auch in den Wein exakt so widerspiegeln wollen. Ansonsten.
Kam das durch das Restaurant, durch den Style des Restaurants oder ist es deine, keine Ahnung, Lebensphilosophie? Hast du deine eigene Überzeugung? Hast du da hingefunden? Haben dich Winzer bekehrt?
Das ist relativ simpel gewesen. Ich habe eigentlich in einem sehr klassischen Haus gearbeitet, aber dort einen Sommelier gehabt, der ein Projekt in einem eigenen Weingut hatte, wo er einfach sehr naturnah gearbeitet hat und dadurch das Ganze an mich rangeführt hat.
Welches Haus war das?
Im Grand Hotel in Heiligendamm, also 5-Sterne-Resort, wo dann aber auch schon die ersten Versuche von ihm mit Naturwein auch in solchen Häusern gemacht wurde, was einfach sehr spannend war, was ich dann einfach als Azubi schon miterleben durfte und da dann auf das Ganze aufgesprungen bin und auch irgendwann verstehen musste erst, dass das nicht die Klassik ist, sondern dass das einfach auch nischig ist, wurde dann dadurch immer weiter auch in das ganze Thema reingebracht, bin auf Weinmessen mitgefahren, dann als Aussteller für das Ganze, wo man mit den Winzern in Kontakt kommt, wo einfach auch jahrelange Freundschaften entstanden sind, wo man natürlich dann auch tiefer in das Thema Weinbau irgendwo mit hineingeht, sich für das interessiert und ich glaube, dadurch hat sich diese Leidenschaft bei mir einfach entfacht. Ich bin dann zwischendurch auch nochmal so ein bisschen klassischer gegangen, habe mir das Ganze auch nochmal angeguckt, um einfach auch so ein bisschen, ich glaube, wenn man seinen Sommelier dann irgendwann macht, ist es schwierig, wenn man sich dann nur auf das Thema naturnahen Weinbau konzentriert und dann irgendwann in der Prüfung steht und doof aus der Wäsche guckt, sage ich jetzt mal. Das ist dafür ja schon eher neben.
Ist das ein Generationsding? Also ist meine Generation eher so der Klassiker und trinkt Bordeaux rauf und runter und liebt die Rhone oder keine Ahnung, Piemont. Und deine Generation ist dann eher so ein wenig unkonventioneller, wenn man das so sagen darf?
Kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich beziehe das bei mir ganz gerne mal. Ich bin jemand, der nicht gerne still sitzt und einfach immer wieder Neues erleben möchte und dann finde ich es spannend, wenn ich einfach eine Rebsorte, die ich im klassischen Ausbau, im klassischen Stilistik so sehr gut einordnen kann, das Ganze dann nochmal so ein bisschen zu verbreitern und einfach eine Stilistik kennenzulernen, die ich einfach noch nie getrunken habe und dort einfach wenn ich die getrunken habe, dann die nächste Stilistik weiterschaue, dass ich da einfach vielleicht schnell satt bin an einer Sache und deswegen einfach immer irgendwie weitergucken möchte, neue Sachen entdecken möchte.
Langweilig der alte Stil? Also dieses traditionelle oder dieses, keine Ahnung, Riesling-Kabinett-Spätlese auslese, um ins Extrem zu gehen oder ja, Bordeaux, Burgund, ich will nicht darauf rumreiten, aber ist das für dich zu langweilig, eindimensional, boring, schon zu oft gespielt oder?
Es kommt immer drauf an, also je nachdem, in welcher Situation man ist, kommt es ja auch auf mich als Gast drauf an, wenn ich in einem Restaurant bin und mir denke, ich sitze jetzt hier im Zwei-Sterner, super klassisch, dann trinke ich auch lieber eine klassische Flasche zu dem Ganzen. Ich finde, das ist immer situationsbedingt. Ich finde es nicht langweilig, ich mag das zu wissen, ich verkaufe das auch gerne mal. Und wir sehen ja auch in der klassischen Weinwelt, dass sich dort ein bisschen wieder was geändert hat, wo noch vielen Jahren einfach viel mit der Chemie im Weinbau zum Beispiel gemacht wurde, was sich jetzt ja auch schon wieder so abwendet, dass wir jetzt alles im VDP, wenn wir im großen Gewächsbereich schauen, alles quasi spontan vergoren ist. Ich glaube, da gibt es nur noch wenige Beispiele, bei denen das vielleicht nicht so ist. Ich glaube, dass das ja auch ein Weg ist, wo sich beide Themengebiete so ein klein wenig annähern, wo man sagt, der Naturwein oder der naturnahe Weinbau wird in Deutschland wieder klarer, weil man sich so ein bisschen die Hörner schon abgestoßen hat, es alles orange zu machen und da mittlerweile einfach auch mehr in Richtung schaut, dass das Ganze wie ein Hybridprodukt irgendwo dargestellt werden kann, dass man jetzt nicht mehr sieht, dass das unfiltriert ist, weil man einfach die Hefe auch sich absetzen lässt und das Ganze dann klar auf die Flasche bringt. Ich glaube,
ist das das größte Manko? Also es wird ja ganz oft zitiert, dass die Sachen nicht mehr trüb sind. Aber eigentlich ist die Hefe ja auch ein Geschmacksgeber. Und es ist ja eigentlich schade, wenn die Weine dann klar sind. Also daran stören sich viele. Das ist ja meistens das Argument, wo man sagt, boah, Natura hat sich weiterentwickelt, ist nicht mehr alles trüb und irgendwie schräg.
Ja, ich verstehe, aber ich sehe es aus der Restaurantsicht irgendwo als gastronomisch das Ganze, da ich nicht gerne mit dem Natural Wine Bar Restaurant spiele, weil wir einfach auch alles haben im Sortiment und ich finde es mit klaren Sachen einfach die Tür zu öffnen wesentlich einfacher bei manchen Gästen, weil einfach ich glaube in vielen Köpfen ist Naturwein noch abgespeichert, so die erste Generation, wo einfach viel fehlerhaft mit dabei war, wo einfach wirklich wild produziert wurde und das in den Köpfen noch als Naturwein hängt und man so ein bisschen trotzdem zeigen möchte, dass wir eine neue Stilistik bei dem Ganzen haben, die einfach klarer, sauber geworden ist und einfach die Winzer erwachsen geworden sind natürlich auch, ne? Die gerade aus ihrem Studium rauskamen, dann meinetwegen inspiriert wurden von Matassa oder was wir dort Schönes so hatten und das versucht haben zu Hause nachzustellen, aber dann vielleicht auch zum Entschluss gekommen sind, wir sind hier einfach in Deutschland, wir haben andere Rebsorten, wir müssen unsere Stilistik irgendwo auch finden und ich glaube, dass wir das mittlerweile gut gefunden haben.
Aber dein Herz ist noch dreckig oder ist das auch rausgewachsen, wenn man das so sagen darf?
Irgendwo ist es auch mit rausgewachsen. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich früher viel Petnats getrunken habe und sowas, wo ich mittlerweile sage, ich ziehe einen schönen Schaumwein, also einen klassischen Sekt, Champagner oder Cremant dem Ganzen vor, hab da eher das Straight bei dem Ganzen dabei.
Warum? Weil das nicht so anstrengend ist? Oder darf man es auch gar nicht so kategorisieren? Oder weil das andere nicht so provokant ist und du willst jetzt wirklich ein bisschen Erholung, wenn du Wein trinkst? Oder wie kamst du der Entwicklung?
Gute Frage. Ich glaube nicht, dass es das Thema ist, dass es einfacher ist, verständlicher, weil ich trinke auch einfach gerne Schaumwein, der oxidativ ausgebaut wird, was ja jetzt
auch nicht einfach ist.
Auch nicht einfach ist und man auch so eine Flasche einfach mal zerdenken kann über einen Abend und das Ganze am nächsten Tag dann nochmal trinkt und dann denkt, okay, ja, vielleicht ist das der Hint, der mir gefehlt hat. Ich kann es nicht erklären, warum es weg ist.
Aber gibt es in dieser Natural-Richtung, außer dass alle ein bisschen sauberer geworden sind, ein bisschen klarer geworden sind, irgendeine Entwicklung, wo man sagt, ein Trend? irgendwas, was man unbedingt kennen muss, was dich begeistert hat in letzter Zeit, in den letzten Jahren? The Orange ist ja rauf und runter gespielt, Patterns ist rauf und runter gespielt, irgendwas. Muss nicht immer alles neu sein, aber manchmal sagt man doch, ey, probiert das mal, das hat mich total begeistert.
Auf jeden Fall, also wir haben in Deutschland super viele spannende Projekte, die mit dem Solera-Verfahren wieder arbeiten, um dort einfach so ein bisschen Beständigkeit in Jahrgänge reinzubringen, was ja eine Stilistik ist, die in der Champagne gang und gäbe ist. Die wir
beim Sherry ja im Prinzip auch.
Richtig, wo dann einfach auch so ein bisschen stilistisch gearbeitet werden kann, wo dem Wein einfach mehr Layers gegeben werden, wo wir einfach einen tiefgründigeren Wein im Endeffekt erstellen
können. Hast du eine Ahnung, warum das so viele Jahre nicht existent war? Ich meine, das ist ja mehr oder weniger fast das traditionellste Winemaking, was es gibt, dass man verschiedene Fässer miteinander irgendwie küvitiert oder versucht dann eine gleichbleibende Stilistik über Jahre, Jahrzehnte hinweg ein gleichbleibendes Geschmacksbild zu initiieren. War es aufgrund des Wunsches nach Klarheit oder warum hat man das 20, 30, 40 Jahre nicht gemacht und jetzt mit einmal kommt es wieder?
Ich gehe davon aus, dass es ein Wunsch nach Klarheit ist. Wir trinken ja auch gerne Jahrgänge, wir nehmen die Jahrgänge auseinander, wir trinken was aus dem kalten oder was aus einem warmen Jahr, je nachdem, welches Stilistik wir haben wollen, was wir zu essen vor uns haben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es einfach daran lag, dass die Winzer alle ihre Weine losgeworden sind und zurzeit so ein bisschen der Weinmarkt schwankt und man einfach auch ein halbes Pass mal nicht füllt und dann sagt, es füllen wir im nächsten Jahrgang wieder auf, dass man da einfach so ein bisschen im Keller auch arbeitet. Oder sagt, der Wein ist einfach noch nicht bereit, auf den Markt zu bringen, dann so ein bisschen mit dem Ganzen rum experimentiert. Ich gehe davon aus, dass es auch so ein bisschen nach links und rechts geschaue ist, dass nicht einer sagt, von heute auf morgen, so machen wir das und so ziehen wir das jetzt die nächsten Jahre durch, sondern dass es auch so ein bisschen links und rechts geschaue ist. Sonst, wenn wir ins Sherry schauen, wo das Ganze eben gang und gäbe ist, wo das schon seit vielen Jahren so gemacht wird, wo dann einfach ein Produkt rauskommt, was tiefgründiger ist. Warum das aktuell zur Zeit ist, ist schwierig zu sagen. Eigentlich macht es nicht großartig viel Sinn.
Macht es jemand so richtig im Kompletten Solera? Also, dass er über Jahre hinweg und so ein Solera-System jetzt schon länger aufbaut? Kennst du jemand?
Also, Kai Schätzel ist, glaube ich, da aktuell in Deutschland das bekannteste Beispiel, auch wenn es natürlich nicht das strenge Solera-System bei dem Ganzen ist, sondern einfach immer
die Arbeit mit der Florhefe.
Zum Beispiel. Und ja, auch, dass ein Fass halb geleert wird, dann mit dem aktuellen Jahrgang oder beziehungsweise mit anderen Jahrgängen wieder aufgefüllt wird. Hm. Ein guter Freund von mir, Jason Sveinbert-Kloster, macht das auch schon seit vielen Jahren mit seinem Riesling, wo das Ganze quasi auch immer wieder abgefüllt wird, mit dem aktuellen Jahrgang aufgefüllt wird, was einfach eine super spannende Stilistik ist, wenn man dann noch die Florhefe in das Ganze hineinbringt, die man mit dem Auffüllen immer wieder füttert. Auch eine super, super spannende Stilistik, die wir aktuell haben. Ansonsten, wenn wir so in Weinbauprojekte reinschauen, ich finde auch, was einfach Beschattung im Weinberg, dass man einfach so ein bisschen weggeht von dieser klassischen Monokultur, sich wieder Tiere an das Ganze mit ranholt, was ja früher gang und gäbe war, dann viele Jahre vernachlässigt wurde und ich glaube aktuell einfach immer wieder mehr im Kommen und ist bei dem Ganzen.
Ich finde es mit der Florhefe so spannend, weil nicht zuletzt deshalb, weil ich einige total interessante Weine auch aus Südspanien probieren durfte, die mit Flor produziert wurden, aber im trockenen Bereich. Mhm. Also wo halt Palomino genommen wurde, der unter Flor zur Reife gebracht wurde, dort 3-4 Jahre reifen durfte, dann abgefüllt wurde, aber eben als leichter, frischer, trockener Wein. Und Ähnliches gibt es ja in Deutschland teilweise auch, finde ich, also krass, was da für Weine teilweise entstehen. Gibt es da für dich ein Beispiel, was du...
Ich glaube, was auch für die meisten am präsentesten ist, ist nach der VDP-Vorpremiere von Kai Schätzel, der 17er Pettental, was da ja auch mich total beeindruckt hat irgendwo, weil...
Krass, was da für Aromen dann mit einmal, ne?
Präsentiert. Richtig, einfach komplett raus aus allem anderen. Also ich glaube, wenn man sich ein Pettental-Flight dort zusammengestellt hätte mit allen Pettentals und der wäre rausgeschossen wie alles andere. Also ja, der hätte geleuchtet in dem Flight. So, das ist auf jeden Fall eine super interessante Entwicklung und ich finde es schön, dass...
Liegt das aufgrund des Flors? Also ist das der Ausbau unter Flor, der den Wein hat so anders werden lassen? Oder ist es der Wein? Oder ist es das Jahr? Oder hast du da eine...
Wahrscheinlich irgendwo alles von dem Ganzen. Ist es, dass wir dort auch einfach einen reifen Wein bei dem Ganzen hatten, was ja ansonsten eher frische, junge Jahrgänge sind, was dort einfach den Kontrast auch gemacht hat. Die Florhefe dazu, was es einfach sehr schlank, geradlinig gemacht hat, auf niedrigerem Alkohol. Und einfach eine Stilistik, die wir nicht gewohnt sind, würde ich mal sagen, dass das uns einfach so mehr ins Auge stößt.
Was ist das Florhefe-Ding? Was kann das? Woher kommt das? Fliegt das zu oder wird das irgendwie, legt man das drauf? Also man spricht ja immer von der Florschicht.
Genau, also ist ja, wenn das Fass quasi nicht ganz aufgefüllt ist, haben wir entweder die Hefe im Keller, es gibt auch Möglichkeiten, das Ganze mit zu beimpfen, aber normalerweise ist das einfach eine Flora, die wir im Keller vorliegen haben.
In jedem Keller?
Nicht in jedem Keller, je nachdem ist es ähnlich wie bei den Hefen, die wir im Keller haben, ob der Wein jetzt spontan anfängt zu gären, ob wir das Mikroklima für das Ganze haben. Ganz klassisch ja aus dem Sherry, wo wir einfach in der Nähe von der Seeluft sind, wo das dann ganz klassisch sich mit angesiedelt hat. Einige Keller, wo das einfach aufgetreten ist, wo man einfach vergessen hat, mal ein Fass aufzufüllen. Und sich einfach die Florhefe bildet, da wir einfach Sauerstoffkontakt haben und damit einfach den Wein so ein klein bisschen vor der klassischen Oxidation schützen.
Welche Voraussetzungen brauche ich da? Gibt es da irgendwelche Parameter, wo ich sage, dann und dann bildet sie sich oder bildet sie sich automatisch? Also wenn ich zu Hause meinen Wein in den Keller stelle, das Glas offen stehen lasse, ist dann irgendwie nach 2 Wochen da eine Florschicht drüber oder?
Je nachdem, was du für einen Keller hast, kann sich das wahrscheinlich bei dem Ganzen auch bilden. Aber wir sprechen da schon von einem Mikroklima, was wir jetzt klassischerweise nicht bei uns zu Hause im Keller haben, sondern wo es dann wirklich temperaturtechnisch ist ja die Florhefe auch eher bei kälteren Temperaturen inaktiver, wird im Sommer aktiver beziehungsweise dicker. Bei dem Ganzen ist ja auch ein mikrobiologischer Prozess, der einfach am
Backen. Ich glaube 15 bis 20 Grad ist so ideal. Und je kälter es ist, umso langsamer wird es und je schneller, also je wärmer es ist, umso schneller wächst dann letztlich. Ist es gut, wenn sie schnell wächst oder ist es eher problematisch?
Kommt natürlich immer drauf an, welchen Stil man für das Ganze auch produzieren möchte. Ich würde behaupten, es gibt für beides seine Für und Widers. Wenn ein Keller jetzt ja auch schwankende Temperaturen hat, wir sind ja da auch in einem alten Weinbaukeller, sage ich jetzt mal, ist es ja nicht temperaturreguliert, dass wir das ganze Jahr die gleiche Temperatur haben, sondern da ja auch so ein bisschen Schwankungen bei dem Ganzen dabei haben und dadurch das Ganze einfach auch immer im Prozess ist.
Aber die alten Keller sind ja trotzdem relativ temperaturstabil. Ich glaube, wenn wir zu sehr aus der Komfortzone rauskommen, dann tut es der Hefe nicht ganz so...
Richtig.
Nicht ganz so gut, das magst du dann nicht ganz so... Gibt es da irgendwie eine zeitliche Limitierung, dass man sagt, wenn ich das unter der Hefe ausbaue oder mit der Florhefe ausbaue, Monat, ein Jahr, 5 Jahre, 100 Jahre oder ist das dann irgendwie zeitlos oder nicht zeitlos?
Kommt natürlich immer komplett auf die Stilistik an, wenn wir ins Jura schauen, wo das Ganze auch mal zur Spitze getrieben wird. Also das Ganze eigentlich eine super zeitlose Stilistik. Der Wein wird halt einfach immer weniger bei dem Ganzen. Aber ansonsten ist da von der Ausbauart quasi alles möglich, je nachdem, welche Stilistik man im Endeffekt aus dem Ganzen produzieren möchte. Ob es dann wirklich sehr tief von der Aromatik in dieses Florige hineingehen soll oder ob wir das Ganze eher so ein bisschen subtiler, ein bisschen leichter, ein bisschen frischer haben möchten, da ist das Ganze einfach komplett freigesetzt.
Kann man die Aromatik irgendwie beschreiben? Wenn ich reinrichte, ich sage, boah, das ist Flor.
Also ich finde so dieses nussige, leicht so ein bisschen diese grüne Walnuss bei dem Ganzen dabei. Ich finde, für mich hat das so diesen Umami-Charakter, also was wir sonst so von Miso zum Beispiel kennen, was für mich so in diese Stilistik hineingeht, das ist für mich das, wo ich reinrieche und denke, okay, das ist Flor.
Also soweit ich das erfahren habe, haben Flor ausgebaute Weine relativ wenig Frucht. Also man hat immer so das Gefühl, als würde die Frucht dann mehr oder weniger verdampfen oder ausdampfen oder sich verarbeiten. Und es geht dann mehr so in diese nussige und so ganz leicht jodige, salzige, fast irgendwie flüssige Austern eigentlich fast. Die riechen ja auch nur nach mehr Wasser. Und das habe ich so ein bisschen persönlich bei einigen trocken ausgebauten Florweinen aus dem südlichen Spanien. Und sonst ist, glaube ich, repräsentativ dafür ist Jura,
für diese Weine?
Ich glaube, das ist genau eine der Regionen, wo das auch ganz klassisch angewendet wird, seit vielen Jahren einfach genau so gemacht wird. Ansonsten
Ungarn ist noch relativ präsent, also gerade mit dem Furmint. Ja. Gibt es wie viele Produzenten, die es praktizieren? Gerade Furmint hat ja auch gerade so einen Hype. Ja, sind total spannende Rebsorte und eigentlich interessant und witzig, dass die so unterm Radar lief eigentlich für viele Jahre. Gibt es bestimmte Rebsorten, bei denen man das machen sollte oder nicht machen sollte? Und wenn ja, warum oder warum nicht?
Also Rebsorten, die jetzt
für den Flurausbau geeignet sind. Gefällt es? Also man sagt ja in Spanien, Südspanien, dass man es eigentlich im trockenen Bereich nur mit Palomino machen sollte, weil der halt relativ nährstoffarm ist. Und wenn er zu viele Nährstoffe hätte, wird die Florschicht, also sie würde trotzdem auftreten, aber zu schnell wachsen. Und dann könnte der Wein teilweise darunter ersticken, beziehungsweise gibt es auch die Parallelproblematik, dass Alkohol verarbeitet wird. Und es gibt ja so eine optimale Alkoholgradation von ca. 15 Volumenprozent. Wenn die stark unterschritten wird, wird der Wein instabil, weil die Florschicht halt den Alkohol veratmet. Und dann kann es sein, dass die Florschicht meines Wissens zumindest nicht mehr ganz so intakt ist, beziehungsweise absterben könnte, der Wein da heraus resultierend oxidieren könnte. Und da gibt es sonst Rebsorten, mit denen man das ganz gerne macht. Der Kai Schätzer hat es mit Riesling gemacht.
Genau, Riesling ist, glaube ich, ein ganz klassisches Beispiel bei uns in Deutschland. Ansonsten, wenn wir ins Jura schauen, der Chardonnay, der Sauvignon, der da ganz klassisch für das Ganze genutzt wird oder auch gerne beides zusammen. Genau, Palomino Fino ist dann auch noch die andere klassische Rebsorte hinter dem Ganzen. Ansonsten
Chenin Blanc ist eine relativ präsente und gute Rebsorte, die man da ganz gut nehmen könnte.
Ich glaube, dass es einfach auch viel mit der Zusammensetzung von der Rebsorte zu tun hat. Ich glaube, wenn ich jetzt eine Scheurebe unter Flor ausbauen würde und die komplette Aromatik von der Frucht verlieren würde oder sie umwandeln würde in sowas Nussiges, macht das Ganze gar nicht so viel Spaß. Also ich glaube, es sind einfach auch Rebsorten, die einfach von ihrer Mineralität profitieren, was wir einfach beim Riesling haben, wo es einfach viel um das Mineralische hinter dem Ganzen geht. Das Gleiche beim Chardonnay oder auch beim Chenin Blanc, wo so ein bisschen die Stilistiken von dem Ganzen herausarbeiten können und so ein bisschen die Mineralität mehr in den Vordergrund auch stellen.
Ist sowas ein One-Hit-Wonder oder kann sowas durchaus eine Präsenz, also jetzt auch im deutschen Weinbau bekommen und wir sollten eigentlich jeden Winzer animieren, unbedingt mit Flor zu arbeiten? Oder ich meine, es kann nicht so allgemeiner, man muss schon so schräg und verrückt wie Kai Schätzel sein, um so eine Sachen zu machen.
Ich glaube, dass da irgendwo auch es gehört Mut zu dem Ganzen dazu. Man lässt sich ein, dass ein Fass im schlechtesten Fall einfach nicht mehr in den Verkauf geraten kann, weil es einfach nicht so wird, wie man das Ganze möchte. Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Stilweg finden und mit dem Ganzen experimentieren, wenn er das möchte. Aber das ist auf keinen Fall was, wo jeder aufspringen muss oder sollte, meiner Meinung
nach. Ist nicht wie der Barrique-Ausbau in den 80er Jahren, dass mit einmal alle ihre Weißweine, Rotweine ins Holz ballern müssen und dann unbedingt jeden damit belästigen müssen.
Nee, ich glaube, dafür ist die Masse, die das auch interessant findet, gar nicht mal so groß. Ich glaube, wir bewegen uns halt auch einfach in einem sehr nischigen Bereich. Wenn ich in der Weingleitung was Oxidatives unter Florhefe ausgebautes mit Einbau, merkt man immer wieder, dass es einfach viele Leute gibt, die das einfach noch nie probiert haben und auch mit dem Thema Sherry noch nie in Verbindung gekommen sind in der Stilistik, wo das einfach klar was Interessantes, Neues auch irgendwo ist, den Gästen vorzustellen, aber ich glaube, die Bandbreite, die jetzt nach Hause geht und sagt, das stelle ich mir für meinen eigenen Keller, ist dann doch relativ gering.
Wie reagieren die Gäste darauf, wenn du sowas servierst? Also trinken sie sowas auch oder muss es wirklich die richtige Speise dafür sein? Ist es ein reiner Speisebegleiter, Wein?
Ich kann das auch so gut trinken, also da ich kann mir auch eine Flasche unter Florhefe zwei teilen oder das Ganze auch mal über einen Abend alleine trinken. Ich finde es in der Weinbegleitung einfach interessant, weil das dann zu einem Gang, wenn das perfekt zu dem Ganzen passt, einfach eine super interessante Thematik ist. Aktuell mache ich einen oxidativ ausgebauten Sake in der Begleitung, was einfach wunderbar zu dem Gang mit dazu passt, ihm noch so ein bisschen das Nussige, Würzige einfach mit unterstützt, wo ich das Ganze auch oft einschenke und das erste Gesicht vom Gast sehe und der mich am liebsten fragen würde, ob ich ihm was anderes einschenken kann und ich ihm sag, warte kurz auf den Gang und dann sprechen wir nochmal über das Ganze. Wenn es dir nicht gefällt, dann tauschen wir noch. Und ich glaube, es ist nicht häufig vorgekommen, dass ein Gast das Glas dann tauschen wollte. Also ich glaube, da ist es einfach, wie bringen wir das Ganze in Szene? Wie leuchtet das Ganze?
Ist das, dass du mit deiner Weinbegleitung der Küche entsprechen musst? Also habt ihr euch da gefunden oder könntest du auch völlig konträr laufen? Also dass du halt sagst, ich fahre hier die super klassische Schiene und die Küche ist schräg, unkonventionell, gewagt, provokant.
Das auf jeden Fall. Also ich bin ja seit 2 Jahren jetzt hier und Erik und Sonja haben eine Küche, die schwierig zu kombinieren ist. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich mit dem Ganzen klar kam und auch mir was unter dem Ganzen vorstellen kann. Also wenn Erik mir ein paar Zutaten an den Kopf wirft, kann ich mittlerweile mir das Ganze schon addieren, was im Endeffekt bei dem Ganzen rauskommt. In welche Stilistik spielen wir mit Schärfe, spielen wir mit Säure bei dem Ganzen. Das ist, glaube ich, wenn man so eine ganz klassische Küche hat, wo Auster, Beurre Blanc, dann kann man sich im Kopf das ganz einfach zusammenreihen und hat schon die erste Weinauswahl im Kopf gefällt. Ich glaube, das war bei uns so ein bisschen schwieriger am Anfang, wo ich dann einfach aufgemacht habe, probiert habe und so lange gespielt habe, bis ich das richtige Match gefunden habe. Das sind die beiden auch total offen. Also ich könnte von der Stilistik auf total klassisch arbeiten. Ich könnte auch hier zu jedem Gang Riesling, Kabinett, Auslese, Spätlese machen, weil es einfach auch zu dem Essen funktionieren würde, wenn man das will. Wir spielen gerne europäisch und auch Ungarn, Slowenien bei dem Ganzen mit ein. Also ich fahre die Stilistik, ich möchte den Gästen was auftischen, was sie nicht zu Hause in ihrem Kühlschrank haben. Sei es Regionen, sei es Rebsorten, sei es Ausbaustilistiken.
Gibt es für dich einen Wein, der unkombinierbar ist? Hast du schon mal einen Wein gehabt, wo du den probiert hast und gesagt hast, keine Chance?
Hui.
Nee. Jeder Topf findet seinen Deckel.
Das glaube ich ja.
Und dann von Küchenseite irgendwas, wo, wenn du das irgendwie auf der Karte liest, wo du sagst, bitte nicht schon wieder. Das ist halt irgendwie, also es ist Schärfe, es ist Salzigkeit, es ist, für viele ist es rote Beete oder Spinat, dass die ja ganz, ganz schwer mit klarkommen, wenn man da kaum was zu findet. Also irgendwelche Produkte, wo du sagst, das Worst.
Verstehe ich. Bei uns ist wahrscheinlich auch das Ganze, dass wir machen gerade rote Beete im Aufgang zum Beispiel, das ist bei uns aber selten die rote Beete alleine ist. Wir haben die in Kaffeesatz und Salz gegart, wo man einfach nochmal so ein bisschen mehr Spielraum für das Ganze kriegt. Aber ich würde das eher als eine Challenge sehen. Ich würde dann den Gang eher sehen, wir suchen jetzt was für dich und bevor wir nichts gefunden haben, gehen wir hier heute nicht raus aus dem Ganzen. Ich merke das selber, wenn ich die Weinbegleitung umschreibe oder wir neue Gänge kriegen, dass ich das so lange ändere, bis ich mit dem Ganzen zufrieden bin. Und wenn ich denke, das ist das Perfect Match, das dann eine Woche lang bespiele und das jeden Tag nochmal gegenprobiere und dann irgendwann zum Entschluss komme, vielleicht lag ich doch falsch. Vielleicht war das der Tag, an dem ich das super fand. Die nächsten 2 Tage fand ich es nicht so gut. Dann wird das Ganze wieder geändert. Also wir arbeiten einfach mit super viel Getränkebegleitung durch den Abend. Also es sind 80-90%, was wir hier durch den Abend begleiten. Das soll stark dastehen. Damit soll ich zufrieden sein. Ich glaube, man kommt dann irgendwo auch in eine Spirale rein, wenn man was ausschenkt, mit dem man einfach nicht zufrieden ist, dass man das auch dem Gast nicht so rüberträgt, wie man das möchte, wie das auch dann ankommen soll und wie man sich selbst als Gast bedient sehen würde.
Wie inszenierst du die Weine gerne? Also hast du da irgendeine bestimmte Serviceart, Erklärart? Wenn bei Getränkebegleitung berät man ja nochmal anders oder präsentiert den Wein ja nochmal anders, als wenn jemand eine Flasche dann irgendwo auswählt. Wie ist bei dir der Stil? Also gibt es eine bestimmte Handschrift vor dir, wo man sagen kann, wow, daran kann man mich erkennen oder darum mache ich das genau so?
Ich glaube, wir machen das hier relativ locker mit dem Ganzen. Also ich schenke direkt ein und fange das Gespräch über an. Erstmal geografisch, wo befinden wir uns überhaupt, da wir einfach viel im Wechsel sind. Also ich starte gerade in Italien, dann geht es in Griechenland weiter, wo man einfach so ein bisschen über die Region sprechen kann. Ich finde es immer ganz toll, über den Winzer von der Person zu sprechen. Was macht er, was sind seine Ansätze vom Weinbau? wie macht er das Ganze, manchmal auch gerne seit wann, wenn es irgendwas ist, was einfach interessant ist. Machen gerade zum Beispiel im Hauptgang von der Familie Amaro den Château Lupi, den Emillon, was einfach ein Weingut ist, was seit 1610 in Familienhand wird und weitergeführt, was einfach, glaube ich, so ein bisschen was Interessantes ist und den Gästen auch einfach ein bisschen Hintergrundwissen gibt und nicht einfach nur, das schmeckt nach das und riecht nach das und wir haben es deswegen gemacht. Ich gehe dann ganz kurz so ein bisschen auf die grobe Aromatik ein. Ich mag das nicht so gerne, den Gästen nur vorzuschreiben, was sie zu riechen oder zu schmecken zu haben, weil es einfach jeder ein bisschen anders tut und sie auch gerne den Wein selber erleben sollen. Ich stelle ja den Gang auch nicht hin und sage ihnen, wie was zu schmecken hat, sondern das sollen die selber erfahren und dafür sind sie da. Was ich am liebsten mache, ist einfach zu erklären, warum habe ich das Ganze ausgesucht, wie funktioniert das mit der Speise, unterstützt das die Speise, unterstützt das die Salzigkeit, nimmt das so ein bisschen die Säure raus oder was ist mein Gedanke hinter dem Ganzen, warum ich das Ganze ausgewählt habe.
Das finde ich, erklärt man viel zu selten. Also, dass man auch die Dramaturgie, wie man den Wein wahrnimmt, wie intensiv der Wein die Speise beeinflusst, was er mit der Speise macht, dass man das relativ selten erklärt und das ist eigentlich das Spannende dabei ist. Also, dass man das Säurespiel, die Schärfe versucht damit zu regulieren oder bestimmte Aromen versucht herauszuarbeiten und dann damit den Fokus dann mehr oder weniger irgendwie ausrichtet.
Richtig. Und ich glaube auch, dass die Spannung im West das komplett unterstützen kann, wenn ich sage, da kommt jetzt gleich was, das hat so ein bisschen Schärfe, wir haben hier so ein bisschen Cremigkeit, Holzeinsatz, mit dem wir das Ganze so ein bisschen reduzieren wollen oder so ein bisschen Süße bei dem Ganzen dabei, dass der Gast sich schon so ein bisschen vorstellen kann, was kriege ich jetzt gleich auf den Teller und schon mal so ein bisschen anfangen kann, in seinem Kopf mit den Aromen auch zu spielen, was da ganz spannend ist, auch wenn die Küche manchmal zu mir sagt, dass ich den Gästen den Teller schon vorwegnehme, wenn ich sage, da kommt jetzt gleich eine Bourbon, da haben wir so ein bisschen Hopfenöl mit dabei und dann gibt es eine Lachsforelle, wo wir so ein bisschen mit der Frische nochmal spielen wollen, was ich aber ganz schön finde, dass die Gäste sich einfach schon mal so ein bisschen auch auf den Gang freuen, der dann gleich kommt. Das ist ein bisschen wie als Kind auf Weihnachten war.
Kleines Weihnachten am Tag.
Das finde ich auch. 8 Stück am Tag.
Gibt es eine Geschichte über Wein, die du besonders gerne erzählst?
Also ich glaube, eine Geschichte, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, das war in meiner Ausbildung noch und der damalige Sommelier hat einen Wein karaffiert, hat das Ganze in den Kühler reingestellt und ich merkte, wie die Tische nebenan einfach die Nase rümpften, weil das Ganze einfach eine Aromatik hatte, die eine Mischung aus Streichholz, faule Eier hatte, also es war super reduktiv, ich weiß noch heute, welcher Wein es war von Heinrich Chardonnay-Leiterberg 2017, was mich irgendwie so fasziniert hat, wie diese Aromatik zu dem Ganzen kam, wo ich dann den Tag auch nicht irgendwie ruhig verbringen konnte, bis ich am Ende Service den Sommelier ansprach und sagte, ich möchte das unbedingt probieren, ich möchte, was ist das überhaupt, was ist das, und ich glaube, der Wein war das, was mir irgendwie den Anschwung gegeben hat, okay, das ist was, damit möchte ich mich beschäftigen, das ist ein Thema, was riesig ist, was interessant ist und ich habe auch immer noch 2 Flaschen von dem Wein in meinem Klimaschrank weglegen können, dass ich den irgendwann mal an besonderen Tagen trinken kann.
Wer war Sommelier damals?
Claudio de Mea, ein guter Freund von mir, sehr passionierter Mann. Also von dem durfte ich sehr viel lernen, mit dem durfte ich auch viel auf Reisen gehen. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit.
Chardonnay. Kaum eine Rebsorte polarisiert so gravierend wie Chardonnay. Zwischen den Arten, wie sie produziert werden, wie sie sich präsentieren, wie man sie interpretiert. Und wenn du einen Chardonnay im Glas hast, der nicht flüstert, sondern mit kalkigem Selbstbewusstsein spricht, wie zum Beispiel den 2021er Geisberg aus dem Hause Waage-Pfaffmann aus Bissersheim in der Pfalz, also keinen der Weine, die dich bitten, ihn zu mögen, der reinkommt und sich einfach hinstellt und sagt, spür mal, wo ich herkomme. Und du es eben auch sofort spürst, also diesen salzigen Kick, diese feine, fast knirschige Mineralität, die wie Kreide unter den Fingernägeln der Reben klebt. Dann spürst du, was ein Chardonnay aus der Pfalz kann. Kein übertriebener Burgunderklon. Kein Trend-Chardonnay mit Vanillebombe. Sondern ein Pfälzer, der weiß, dass er auf Kalk steht. Und dass er genau das zum Leuchten bringt. Also stell dir vor, du stehst in Bissersheim, einem dieser unaufgeregten Dörfer in der nördlichen Pfalz, wo die Weinstraße noch nicht ganz so touristisch glänzt. Hier, ein paar Kilometer nordwestlich von Bad Dürkheim, wo die Harthügel sanft abfallen und die Rheinebene atmet,
liegt der Geißberg.
Genauer, der am unteren Geißberg. Keine dramatische Steillage wie am Roten Hang drüben in Rheinhessen, sondern eine ruhige, kaltgetränkte Parzelle, die sich wie ein stiller Zeuge der Erdschichten anfühlt. Die Böden, ja absolut kein Zufall, kieshaltig, über massiven Kalkgestein, durchsetzt mit Kreide- und Feuersteinsplittern. Das ist der Untergrund, der Wasser perfekt drainiert, Wärme speichert, ohne zu überhitzen. Und die Reben zwingt tief zu wurzeln. Mineralien pur. Ein Kalkpower nennt es Thomas Pfaffmann. Und genau das ist es, was Chardonnay braucht, ohne fett zu werden. Sondern nervig, lebendig, burgundisch präzise. Die Pfalz als Ganzes ist ja das zweitgrößte Anbaugebiet mit fast mediterranem Klima. Wir reden hier von 17 bis 1800 Sonnenstunden pro Jahr. Von milden Wintern, von trockenen Sommern. Das geschützt von der Hart, vor zu viel Regen. Und hier im Norden, rund um Bissersheim, mischt sich diese Wärme mit kühleren Nächten und den kalkigen Böden zu einer Spannung, die Weine wie diesen hier atmen lässt. Kein Einheitsbrei, sondern ein Terroir, das Burgundersorten liebt. Chardonnay und Spätburgunder vor allem, weil sie ihnen genau die Frische und Mineralität schenkt, die man sonst nur im Chablis oder in der Côte de Beaune findet. Und genau das ist der rote Faden bei Waage Pfaffmann. Das Weingut selbst ist keine Neuerfindung, sondern ein Familienepos, das seit über 100 Jahren in Bissersheim verwurzelt ist. Wilhelm Waage, geboren 1900, übernahm 1924 mit seiner Luise einen Mischbetrieb. Landwirtschaft, ein bisschen Vieh und langsam, ganz langsam mehr Reben. Die Zeiten waren hart. Wirtschaftskrise, Krieg, Wiederaufbau. Wein war damals nicht der Star, sondern Teil des Alltags. Dann 1973 heiratete Gunther Pfaffmann die Familie ein. Aus dem Waageck wird ein Waageck-Pfaffmann. Die nächste Generation plötzlich wird aus dem Hof etwas Größeres. Heute führen Frank und Thomas Pfaffmann die fünfte Generation. Eltern Gertraud und Gunther noch an Bord. Aber die Brüder sind die Treiber. Beide haben studiert, beide haben während des Studiums schon experimentiert. Im Weinberg, im Keller, überall. Ja, und sie haben auch gesehen, wie der alte Betrieb mit Reisebussen und Literflaschen funktioniert. Und haben gesagt, das war gut, aber das war gestern. 2012 haben sie die Waageck-Linie kreiert, die heute alles dominiert. Weg vom Massenwein, hin zu Präzision, Handarbeit, Spontangärung, sehr niedrige Erträge und vor allem Terroir zuerst. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, soll er burgundisch-pfälzisch schmecken, sagt Thomas Pfaffmann. Und er meint es ernst. Und der Geißberg 2021 ist das perfekte Beispiel dafür. Handverlesen, klar. Spontan vergoren. Der Ausbau passiert unter Bedacht in Holz, das nicht dominiert, sondern Struktur unterstützt. Integriertes Holz, keine Eichenbombe. 1 Gramm Restzucker. Vegan, aber das sind nur Zahlen. Und im Glas erzählt er die ganze Geschichte. Und man spürt den Zauber der Nordpfalz. Während die südliche Weinstraße auf fruchtiger, opulenter wirkt, zeigt die nördliche Pfalz mit ihren leichteren, durchlässigeren Böden diese filigrane Seite. Waage Pfaffmann hat das erkannt und zur Mission gemacht. Und dieser Chardonnay-Geißberg ist der Beweis. Er ist der Feingeist mit Schieferkrawatte. Nur eben mit Kalk statt Schiefer. Präzise fokussiert mit einem Charakter, der sagt, ich bin hier zu Hause. Und das schmeckst du. Wenn du den 2021er Geißberg vom Waage Pfaffmann im Glas hast, merkst du, das ist kein Wein für Smalltalk, das ist ein Gespräch. Mit dem Boden, mit der Familie Pfaffmann, mit der Pfalz. Ehrlich, emotional und einfach verdammt gut. Vielen Dank für diesen großartigen Wein. Und nicht nur diesen. Der Familie Pfaffmann und natürlich dem deutschen Vertreter, dem Handelshaus Segnitz. Dein Vorbild gewesen oder hast du ein anderes Vorbild? Oder hast du überhaupt ein Vorbild? Hast du einen Augenöffner? Jemand, der dich in die Weinwelt gehoben hat und wo du sagst, oh, boah, so will ich auch sein?
Ich glaube, das auf jeden Fall war er zu dem Zeitpunkt eine Person, zu der ich aufgeschaut hat, die einfach super viele interessante Geschichten auch hinter dem Ganzen hatte, sehr gut vernetzt war in der Winzerwelt, in der Gastronomiewelt. Dazu Jason, den ich dann auf einer Weinreise in Paris kennenlernen durfte, mit dem ich die letzten Jahre einfach immer mehr machen durfte, während der Lese helfen durfte oder geholfen habe und mir das ganze Weinbauthema so ein bisschen auch als Winzer anschauen durfte. das einfach für mich eine super spannende Sache ist, weil man kann so viel lesen, wie man möchte über den Weinbau. Und ich glaube, das mussten wir alle, um unseren Sommelier zu machen und zu schauen, was passiert wann im Jahr. Aber das Ganze dann wirklich zu machen, im Weinberg zu stehen, sei es während der Ernte, zu sehen, welche Arbeit steckt überhaupt hinter dem Ganzen und welche Wertschöpfung sollten wir eigentlich für dieses Produkt haben. Und ich glaube, das ist eine schöne Sache, auch rüberzubringen, was steht hinter diesem Wein und dass es nicht einfach nur ein Produkt ist, was jetzt mit der Maschine geerntet wurde und dann irgendwie in den Keller kommt und nach einem Jahr steht es irgendwo in der Ladentheke und wird verkauft, sondern dass da einfach super viele Emotionen hinterstecken, dass der Winzer das ganze Jahr auf ein Produkt hinarbeitet, was dann im besten Falle dasteht und wenn nicht, ist im nächsten Jahr der nächste Versuch da.
Aber man hat halt nur einen Versuch pro Jahr.
Richtig,
also. Das ist halt so nicht wie ein Koch, der dann jeden Tag die Suppe neu kocht,
sondern. Ja, oder auch wir. Also, ich meine, wie oft ist das, dass man nach Hause kommt und sagt, okay, der Service war heute nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Da habe ich nicht performt, da ist irgendwas gewesen, was mich wurmt und dann sagt man aber gut, dann mache ich es morgen halt anders. Dann ist morgen der nächste Versuch für das Ganze. Ich glaube, solange ich an dem Tag der Tester im Restaurant saß, war alles in Ordnung. Aber was ja auch irgendwo komplett menschlich ist und im Weinbau ist das einfach eine größere Geschichte. Mache ich jetzt alles richtig, dass die nächste Generation das Ganze übernehmen kann und genauso weitermachen kann? Sollte ich an irgendwas arbeiten? Muss ich schon mal in die Zukunft schauen? Muss ich meine Weinberge irgendwie beschatten? Sollte ich schon mal anfangen, jetzt Bäume zu setzen, was ja einfach eine viel längere Zeitspanne ist, die ich dort beachten muss als bei mir im Job jetzt zum Beispiel. Klar kaufe ich jetzt Sachen ein, die ich in 4 Jahren verkaufen möchte oder in der Küche das Gleiche. Wir kaufen schon mal Sachen ein, reifen die und bringen sie dann irgendwann nach. Aber da sprechen wir über eine kürzere Zeitspanne bei dem Ganzen.
Aber ich finde trotz allem, wie du es gerade angesprochen hast, das für einen Sommelier, das für eigentlich für jeden Kellner eine extrem coole Weiterbildung ist, einfach mal im Winter zu arbeiten. Und sei es auch nur für 1-2 Tage irgendwie reinzusneaken und da mal zu gucken, wie machen wir das? Mir hat es am Anfang ganz, ganz doll geholfen, bei der Lese jedes Jahr mitzuhelfen. Einfach um das Jahr zu verstehen und sich auch an das Jahr zu erinnern. Wenn du einmal den ganzen faulen Kram rausgepult hast, dann weißt du, okay, 2016 war nicht unbedingt das pralle Jahr, wo ich da wirklich mich total gerne dran zurückerinnere. Und das hilft dann, also für mich ist es die beste und größte Weiterbildung, einfach einen Tag im Weingut zu verbringen oder eine Woche oder einen Monat oder ein halbes Jahr oder ein Jahr. Egal wo, wie kann man sich sonst weiterbilden? Also bildest du dich noch weiter? Suchst du irgendwo Informationen, News, wo researchst du?
Ich glaube, dass es mittlerweile einfach auch sehr einfach geworden ist, in der Welt sich weiterzubilden, auf dem Stand zu bleiben, zu lesen. Sei es jetzt Instagram, wo man einfach von anderen Sommeliers sieht, was die im Restaurant heute ausgeschenkt haben, wo man sich dann das Etikett anguckt und denkt, okay, kenne ich nicht, ist ganz interessant, dann nach dem Ganzen googelt und dann immer weiter geht's. Es ist wie bei Wikipedia früher, wo man auf ein Wort geklickt hat und dann immer weitergegangen ist. Und ich glaube, das funktioniert beim Wein ja genauso. Also funktioniere ich zumindest. Ich gehe dann auf den Wein, lese mir da eine Beschreibung zu dem Ganzen durch, dann lese ich zu dem Weingut weiter, dann wird da das nächste Weingut aufgeführt, was in der Stilistik arbeitet. Dann liest man da nochmal weiter, dann sagt man, okay, mit der Region bin ich gar nicht so vertraut, wie ich es eigentlich möchte, dann liest man sich nochmal in die Region ein.
Aber rein digital ist wenig analog dabei. Also du gehst dann nicht fest in die Bibliothek und holst dir die letzten 15 Jahrgänge Johnson raus und versuchst
das selten. Also man hat natürlich klassische Weinlektüre zu Hause, die man auch ab und zu immer noch benutzt.
Was ist das?
Für mich ist es ganz klassisch der Weinatlas, was einfach so ein bisschen für mich das Schönste ist, weil es geografisch dargestellt ist und ich
von Hugh Johnson und Jens Robinson?
Genau, ja. Wo einfach das visuell so dargestellt ist. Also wenn ich hier nicht jetzt mir eine Lage angucke, dann sehe ich das da vor meinem Auge und ich kann mir das wirklich schlechter vorstellen. Also auch so alleine Nord-Süd, wenn ich das sehe, perfekt. So, das ist für mich das Schönste. Hab mich auch erwischt, dass ich den im Urlaub schon mit dabei habe und dann durch Lagen durchgegangen bin und dann mir das Ganze aber nochmal quasi von oben angeguckt habe und so.
So habe ich damals Burgund ergründet, also keine Ahnung, 2000, als ich das erste Mal im Burgund war, dass ich mit dem Atlas richtig von Lage zu Lage gegangen bin, versucht habe, die Lagen zu verstehen und welche Lage neben der anderen liegt und Das hat sich dann irgendwie total richtig eingebrannt. Aber da gab es noch kein Insta. Ist Insta jetzt losgelöst davon, dass man teilweise eben die Inspiration von Kollegen sieht, für dich wichtig? Also auch für Self-Publishing in irgendeiner Form? Magst du Insta oder ist es so eine leidliche Arbeit, die man halt irgendwie doch mitmachen muss, weil es mittlerweile zum Job gehört? Also wie stehst du dem gegenüber? Und ist es nur Insta oder ist es auch TikTok, Facebook? Hey, so als sehe ich nicht aus.
Also es gehört auf jeden Fall irgendwo zu unserem Job mit dazu oder man kann es als Add-on für das Ganze nutzen. Ich glaube nicht, dass man das muss, aber es macht wahrscheinlich einiges einfacher, wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann schauen die bei mir auf den Instagram-Kanal und wissen, wie ich mich gebe.
Die schauen auch wirklich, ne? Das muss man sich bewusst sein, dass man nicht gerade eine Tüte in der Hand hat.
Richtig. So
früher, oder vielleicht gerade.
Wo man es dann unter einem anderen Namen noch gemacht hat oder sich dann nicht gezeigt hat bei dem Ganzen. Ich betreibe mein Instagram nicht aktiv, würde ich sagen. Also wir machen viel über die Arbeit, wo ich einfach dann auch bei den Posts mit dabei bin, die dann auch bei mir sind. Ich poste ab und zu die Flaschen, die bei uns im Restaurant getrunken werden, wo es dann aber nicht darum geht, guck mal, was wir hier heute Großes getrunken haben, sondern ich finde auch, dass es einfach eine Wertschätzung gegenüber den Winzern ist, die man dort vertritt bei dem Ganzen. Dass es natürlich eine Plattform ist, von der wir alle profitieren können. Ich poste heute das und das Weingut, der postet das bei sich wieder und somit kommen Leute zu mir ins Restaurant, weil sie wissen, das steht dort auf der Karte. Ich glaube, dass das eine Sache ist, von der wir einfach alle profitieren können, was jetzt auch gar nicht irgendwie kompetitiv ist oder irgendwas. Also klar, posten wir alle am liebsten große Flaschen, aber wenn die eben nicht getrunken werden, dann
was? Dann stellen wir die Vollen hin.
Ja. Und ich glaube, dass es da natürlich Schwierigkeiten bei dem Ganzen gibt, dass man das irgendwo als Posing oder was auch immer abstempeln kann. Aber ich glaube, dass wir das in dem, was wir tun, nicht machen wollen und auch nicht tun, sondern dass wir einfach miteinander über das kommunizieren. Also früher waren das wahrscheinlich kleinere Facebook-Gruppen, wo man mehr sich über den Wein ausgetauscht hat. Heute ist das eben ein Instagram-Post, was dann 1000 Leute lesen können. Früher war das halt eher im kleineren Kreis, aber ich konsumiere das ja auch nur, wenn ich es möchte.
Gibt es irgendeine Person, der du gerne folgst oder wo deren Kanal cool findest? Wie der, die das macht oder das der, die dich inspiriert?
Nicht wirklich. Also ich folge vielen, ich schaue überall gerne rein, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, ich schaue einmal die Woche auf den Kanal, dass ich sehe, was gibt's da Neues. Also
nicht Fanboy von irgendjemand?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich schaue mir alles gerne an, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, auf den höre ich so. Und ich glaube, dass das Instagram auch irgendwo vielleicht so diese Fachlektüre ablöst bei dem Ganzen, wenn wir sonst so Falstaff und sowas haben, wo wir lesen, wie ein Wein beschrieben wurde, was wir jetzt einfach auf Instagram haben. Da hat jemand die Flasche getrunken, beschreibt das mit seinen eigenen Worten. Und ich glaube, das ist auch einfacher, da dann jemanden zu finden, wo man weiß, auf das kann ich mich verlassen, was der trinkt, oder diese Stilistik habe ich gerne, dann ist das auch eher was Interessantes für mich, wo sich jeder so ein bisschen seine eigene Bubble auf Instagram halt auch zusammenstellen kann und einfach dann nur das vorgeschlagen kriegt, was er auch einfach trinken möchte. Also,
wie findest du eine Information gelungen auf Insta, wenn ich daran nur dabei bleiben kann? Also ist es in der Tat, dass jemand eine Flasche postet, dazu seine Empfindung beim Wein beschreibt oder den Wein als solches mit Informationen, die er selber zusammengetragen hat? Oder ist es dann doch eher das Videoformat, was du dir anguckst? Hörst du dir einen Ton dazu an? Findest du solche Sachen, wenn sie dann dazu kochen, cool? Oder was inspiriert dich dabei?
Ich muss sagen, dass ich die meiste Aufmerksamkeit tatsächlich in ganz einfach Fotos mit eigener Beschreibung habe. Also wo es dann darum geht, so hat mir das geschmeckt, die Einflüsse habe ich wahrgenommen. Ich schaue mir auch gerne Videos an, aber wahrscheinlich mit einer kürzeren Aufmerksamkeit, würde ich sagen. Also, dann schaue ich kurz rein, interessiert mich das Ganze wirklich und wenn nicht, dann geht's weiter. Aber ja, ich glaube auch, dass wir viele, viele coole Formate bei dem Ganzen dabei haben, wo auch Blindverkostungen dann aktuell via Instagram gemacht werden in Wheels, was einfach auch so ganz interessant ist, weil es, glaube ich, auch für uns so ein kleines Spiel ist. Man sitzt da, man weiß nicht, welcher Wein das ist. Man erklärt irgendwelche Aromen und man setzt sich dann in seinem eigenen Kopf schon mal zusammen, was könnte es sein, was bei dem Ganzen ist. Also wo man dann so selber mitredet, obwohl man den Wein überhaupt nicht auf dem Gaumen hat oder in der Nase hat und überhaupt gar nicht berechtigt wäre, eigentlich überhaupt irgendwas zu dem Ganzen zu sagen, aber man trotzdem mitredet, okay, er hat jetzt Zitrus gesagt, er hat jetzt so ein bisschen was Rauchiges von der Mineralität gesagt, ja, vielleicht sind wir an der Mosel und haben hier einen Riesling, so dass man selber so ein bisschen mit dem Ganzen spielt, was so ein bisschen interaktiver vielleicht geworden ist auch.
Das stimmt, das finde ich auch sehr schön. Du hast ja richtig interessante Stationen hinter dir, mit dem Korda, mit Traube Thombach, mit Heiligendamm, jetzt hier natürlich. Ab wann hast du für dich selber das Gefühl gehabt, jetzt bin ich Sommelier? Oder hast du es immer noch nicht? Nein, Quatsch. Nein, also, manche sind ja die ewigen Suchenden, es soll noch nicht mal plakativ sein, aber also, man sagt ja irgendwie, man ist nie wirklich fertig, weil die Weinwelt so groß ist und daher wollte ich das gar nicht irgendwie negativ darstellen, sondern
100%. Also ich glaube, wir alle haben ja so einen Sommelier-Lehrgang besucht und da das Ganze gelernt und danach ist man meiner Meinung nach überhaupt nicht fertig. Danach hat das Ganze erst irgendwo angefangen und ich glaube, man fühlt sich das erste Mal als Sommelier, wenn man eine Weinkarte hat, die jetzt eine gewisse Größe hat und man sagt, ich weiß über die Region, wo die Weine herkommen, ich weiß über die Weine was und ich kann auch über die Region, über die Stilistiken übergreifend sprechen. Ich glaube, das ist so das erste Mal, wo man sich 100% sicher mit allem dann auch irgendwo ist, was man macht und nicht irgendwie an den Tisch geht und der Gast stellt mir eine Frage zu dem Wein und ich kann ihm nicht 100% zu dem Ganzen antworten. Klar, dass es bei einer Riesenweinkarte nicht immer 100% sicher sein kann, aber dass man da im Endeffekt dann auf seine eigenen Beschreibungen zugreifen kann oder was auch immer, wie ich das selber verkostet habe, wenn ich es gerade nicht 100% abrufen kann, wie denn der Jahrgang war, dass ich mir irgendwo Notizen zu dem Ganzen gemacht habe, dass ich dem Gast da auf die Spur helfen kann. Ich glaube, das ist so der erste Moment, wo man so sagt, okay, jetzt bin ich vielleicht Zombie. So, ich glaube, das ist am Anfang auch noch immer mit, bin ich's überhaupt, bin ich dort angekommen, wo ich sein möchte und boah, ich würde sagen, diese Reise ist eigentlich nicht zu Ende. Ich glaube, wir werden immer weiter neue Sachen verkosten, neue Sachen probieren, wo wir sagen, das hatte ich so noch nicht.
Das wird auch nicht langweilig, finde ich. Also wenn man dieses Interesse irgendwo beibehält, dass man die Faszination im Wein, vor allen Dingen auch in den Menschen, richtig, die den Wein machen oder denen man den Wein ausschenkt oder den Kollegen oder wie auch immer, wenn man das beibehält, dann ist das ein never-ending story. Das ist,
ich glaube, das ist ähnlich wie eine Weinkarte. Also ich glaube, man kann immer auf seine eigene Weinkarte gucken, egal wie groß sie ist und sagen, das hätte ich doch noch gerne. Da können wir doch noch tiefer gehen. Da können wir doch noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, genauso ist das eben beim Wissen bei uns auch. Also
hast du eine ideale Größe für eine Weinkarte? Also wo du sagst, wow, wenn die den Umfang hat, dann kann man es zum einen handeln und man hat trotzdem genügend Auswahl, um repräsentativ zu sein.
Finde ich immer, kommt drauf an, was man macht. Also ich finde eine Auswahl einfach sehr schön. Ich möchte ein sehr breites Portfolio irgendwo abbieten. Es muss nicht zu groß sein. Ich glaube, wir sind aktuell kurz unter den 400 Positionen, wo aber auch sehr viele Flaschen dabei sind, die einfach Einzelpositionen sind. Wenn es die letzte Flasche ist, dann wird die getrunken und dann kaufen wir was Neues für das Ganze ein.
Wie gehst du damit um? Also wenn du jetzt eine letzte Flasche hast, warnst du den Gast dann davor oder sagst du nichts und wenn er einen zweiten haben möchte, oder kommt das ohnehin nicht so viel vor, weil sowieso meistens Weinmünde getrunken wird, dass eine Folgeflasche getrunken wird? Weil Einzelflaschen können ja auch relativ undankbar sein, wenn ein Gast sich gerade eingetrunken hat und sagt, boah, ich nehme gerne nochmal den 45er Mouton.
Klar, Risiko ist da ja vor allem bei großen Puppen. Wenn du dann 7 Leute hast, dann schenkst du das aus und hat jeder ein Glas davon getrunken.
Aber
dann
kommunizierst du das vorher?
Oder? Auf jeden Fall. Also ich gehe an den Tisch und sage,
Das ist die letzte.
Sollen wir nochmal nach was anderem schauen, wenn ihr danach noch was trinken wollt? Oder mache ich euch die auf und wir schauen dann weiter? Es ist bei uns sehr dankbar, das Ganze, muss ich sagen. Also wir arbeiten mit einem Menü, was jetzt nicht vorher an den Gast geht. Wir machen einfach viel Beratung am Gast. So, der Gast kriegt das Menü auf Anfrage, wenn er es haben möchte und kann sich danach dann so ein bisschen den Wein aussuchen. Ansonsten ist es tatsächlich, dass die Leute auf mich zukommen und sagen, du weißt doch, was kriegen wir zu essen, das und das trinken wir gerne, bring uns was vorbei. Und dann gehe ich zu mir in den Keller und hole 3-4 Flaschen hoch, stell die auf den Tisch und erzähle zu jeder Flasche ein klein wenig und lass die Gäste entscheiden, was sie davon trinken möchten. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Arbeit. Es macht mir unglaublich viel Spaß, auch wenn...
Persönlich auch letztlich.
Ja, so einfach das Gespräch über das Ganze führen, auch wenn man Gäste hat, die man schon kennt und sich so vor dem Service dann in den Keller verzieht und sagt, was könnte ich denen denn heute empfehlen? Ich weiß, was die gerne trinken, was deren Stilistik ist, mit was könnte ich die denn überraschen? Und da lassen die Leute sich bei uns tatsächlich sehr auf mich auch ein.
Wie viel Zeit verbringst du durchschnittlich? Und dann würde ich gerne nochmal auf die Karte zurückkommen, dass ich die hier aus den Augen verliere. Wie viel Zeit verbringst du durchschnittlich mit jedem Gast? Kannst du das so ungefähr anfühlen? Klar, mit manchen Gästen redet man länger, mit manchen ist man ein bisschen konzentrierter, die reden untereinander sehr viel, aber so rein über den Abend kalkuliert, wenn du vollen Laden und am Flitzen und so weiter, sind es nur 10 Minuten? Ist es eine Stunde, ist ja fast nicht möglich, jetzt so abwechselnd?
Also, da ich nicht jetzt den reinen Sommelier-Job mache, also wir machen hier alles, sagen wir es mal so, also ich bringe die Teller mit raus, ich annonciere die Teller, sind wir schon sehr viel Zeit am Gast, wir sind sehr tiefgründig bei allem, was wir machen, sei es das Essen, sei es den Wein, wir erklären da gerne viel und führen die Leute auch durch das Ganze durch. Ich würde sagen, an jedem Tisch bin ich über den Abend bestimmt zwischen 25 und 30 Minuten.
Was schon viel ist, ne?
Ja. Auf jeden Fall.
Also schön, wenn man da natürlich eine schöne Verbindung zu dem Gast aufbaut, der auch viel miteinander redet.
Aber ich glaube, wir sind auch da für ein sehr, sehr gutes, eingespieltes Team. Also wenn ich jetzt an einem Tisch stehe und mich dann auch sehr tief in dieses Thema Wein mit einarbeite, dass dann die Küche das Ganze auch irgendwann sieht und mir zum Beispiel den Teller mit dazu stellt, dass ich dann auch schon mal über den Teller mitsprechen kann, wenn das jetzt zum Beispiel was Kaltes ist, dass wir über das Ganze weitersprechen können, aber auch schon mal der Teller an den Tisch kommt, dass ich dann auch das Essen mit annoncieren kann. Ich würde sagen, wir nehmen uns da einfach die Zeit für die Gäste, wenn das jetzt ein Tisch ist, wo ich merke, die sind total fein damit, wenn ich denen sage, das ist der mein zum nächsten Gang, der geht in die und die Stilistik hinein und ich habe das ausgesucht deswegen. Und dann gehe ich wieder. Also das können wir auch. Ne?
Ja, ja.
Aber ich würde sagen, dass wir schon diese 25, 30 Minuten am Gast dann verbringen.
Schön. Also ist ja letztlich das auch, was auch so ein bisschen die neue Zeit ist, dass das das Persönliche ist, was viele Gäste auch in Restaurants suchen, die Persönlichkeit dabei und dann auch den Stil der Restauration, dass die Individualität dann dadurch zum Tragen kommt. Zurück zu den Weinkarten. 400 Positionen, ist das für dich okay, zu umfangreich, ausbauwürdig oder gerade zu dem Haus passend, aber eigentlich hättest du gerne 4.500?
Ich glaube, so auf 500 könnte man noch hochgehen. So von meiner Sache her, ich hab's nicht zu groß am liebsten, weil einfach ich spezialisierter auf die Weine sein möchte und wenn das kleineres Thema zusammengefasst ist, dann kann man damit einfacher arbeiten und hat im Endeffekt auch weniger Arbeit mit seinem Keller. Also wenn ich jetzt 1.000 Positionen sortieren muss und Inventur im Monat machen muss und davon sind 200 Positionen, die einmal sich im Jahr gefühlt drehen. Ja,
trotzdem sind man hast du Sleepers. Also
genau, man hat sie dann trotzdem im Jahr 4-mal mindestens in der Hand bei einer Inventur oder was auch immer oder muss sie umräumen. Ich glaube, da ist eine kleinere, konzentriertere Karte mit Produkten, hinter denen man steht, das Optimalere.
Kalkulierst du nach? Also gehst du einmal im Jahr hin und sagst, boah, dieser Riesling GG jetzt gerade auf der Auktion so gehypt, da hauen wir noch einen 100er drauf oder der Blablabla, was auch immer, den habe ich auf XY gesehen, der wird gerade mega gefeiert oder einmal Preis, immer Preis.
Einmal Preis, immer Preis. Also für das, was ich einkaufe, gebe ich es dann auch mit unserem Kalkulationsfaktor genauso an den Gast weiter. Das ist mir egal, was das jetzt für einen Hype oder was auch immer hat. Ich finde das immer super schade, wenn man irgendwo ist und weiß, was kosten die Weine eigentlich und was kosten sie dann auf der Karte, nur weil sie schwerer zu bekommen sind oder was auch immer. Das finde ich irgendwo nicht fair dem Winzer auch gegenüber, weil diese Weine sollen einfach genauso getrunken werden.
Ärgert manche Winzer auch. Also wenn dann im Sekundär- oder im Tertiärmarkt die Weine eben zu einem unfassbaren Mehrpreis veräußert werden, weil die sich ja auch Gedanken um ihre Kalkulation machen und den Wein dann meistens zu einem Preis XY abgeben. Und wenn der in rein aus kommerziellen Zwecken, natürlich ist manchmal eben auch ein schöner Prestigegewinn für den Winzer, dass er halt eine gewisse Begehrlichkeit dann auch erzeugt. Aber ich kenne viele Winzer, die es dann maßlos ärgert, wenn die Weine dann irgendwie unter der Hand weitergeschoben werden.
Ja, und ich glaube, dass wir dieses Problem aktuell immer mehr haben, vor allem bei sehr kleinen Weingütern, wo man so sieht, die haben jetzt gerade ihren neuen Jahrgang veröffentlicht, der ist dann sehr schnell ausverkauft und zwei Tage später findet man das online auf irgendeiner Plattform, wo jemand das privat weiterverkauft und da 20 Euro aufschlägt, obwohl der mit dem Ganzen nichts getan hat, außer da jetzt einen neuen Paketaufkleber drauf macht und das weiterschickt. Das finde ich einfach unglaublich schade für den Wein, also dass sich da das Ganze einfach immer weiter nach oben steigt. Das hat ja nichts mit, ich habe den Wein jetzt gelagert und der hat jetzt so ein bisschen Reife, deswegen sage ich, verkaufe ich den jetzt für 10 Euro mehr oder sowas, da kann man mitgehen, das bekomme ich jetzt nicht mehr so, aber einfach den Wein, wie ich ihn erhalten habe, zwei Tage später online reinzustellen, das wird mich als Winzer fuchsig machen, das hat ja nichts mit der Wertschätzung für mein Produkt zu tun, wenn die Person das haben möchte, die das jetzt über den zweiten Weg kauft, dann soll er das bei mir kaufen und nie über jemand, der sich denkt, oh, damit kann ich noch 20 Euro Gewinn machen irgendwie, und finde ich schade.
Verkaufst du Sachen von der Karte? Wenn ich jetzt hier sitze und ich sage, boah, der Wein XY, der hat mich mega begeistert, oder ich entdecke eine Rosine, die ich bei dir sehe und sage, boah, zu dem Kartenpreis würde ich es gerne mitnehmen. Außer Haus, hol mir eine Tasche. Oder mach mal auf mit zwei Strohhalmen.
Mit zwei Strohhalmen würde ich nicht schwieriger tun. Nö, ich hätte damit jetzt nicht das großartige Problem, außer ich weiß, dass das jetzt eine Allokation ist oder ausschließlich an die Gastronomie geht. Wenn das ist, was ausschließlich in die Gastronomie geht, dann bleibt das in der Gastronomie, dann geht das an niemanden privat weiter oder niemanden zu Hause weiter. Ansonsten habe ich eigentlich kein Problem, jetzt eine Flasche aus meinem Keller zu verkaufen. Ich würde auch da sagen, dann lass uns doch bitte vom Preis irgendwo finden, weil ich brauche keine Gläser für dich, ich brauche keinen Kühler für dich. Da finden wir uns, wo wir einfach beide dann auch happy mit dem Ganzen sind. Ich finde das nicht schlimm. Ich mache das selber nicht so, aber ich gehe essen. Meine Partnerin trinkt keinen Alkohol und ich möchte trotzdem die Auswahl von zwei Flaschen über den Abend haben, dass ich beide Flaschen antrinke und den Rest einfach mit nach Hause nehme.
Was ja auch mal schön ist, dann kann man am nächsten Tag noch probieren oder eben 3-4 Tage später und sehen, wie der Wein sich entwickelt. Ist für dich im Restaurant die Weinkarte oder die Weinberatung wichtiger?
Ja, da muss ich tatsächlich sagen, das ist einfach das Weinbuch. Also dafür mag ich dann einfach die Auswahl, die Größe von dem Ganzen und begebe mich da auch lieber manchmal in ungewisse Themen mit hinein. Das ist mir dann egal, ob der jetzt den Service macht für das Ganze, mir genau sagen kann, was ist das Ganze, weil ja einfach oft Sachen dabei sind, mit denen man sich schon auseinandergesetzt hat, die man dann trinkt. Ich bin generell jemand, der lieber Flaschen trinkt als eine Weinbegleitung, weil ich da mich einfach mehr auf das Ganze einlassen kann. Ich erwische mich, wenn ich eine Weinbegleitung bestelle, dass ich dann am Ende 8 Gläser auf dem Tisch stehen habe und in alle nochmal reinriechen möchte, weil ich wissen möchte, wie sich das jetzt entwickelt hat und der Service schon gar nicht mehr weiß, wo er eigentlich die Teller hinstellen soll und am besten auf die Gläser da oben drauf stellt oder
lass das Essen weg.
Richtig, so. Wir waren auch schon mit großen Truppen in Restaurants, wo man dann gesagt hat, wir ziehen jetzt hier einfach ein paar Pullen auf, probieren das Querbeet, wo dann irgendwann gesagt wurde, wenn ihr jetzt noch eine Flasche bestellen wollt, dann müsst ihr ein Glas abgeben. Wir gehen hier langsam aus, ihr habt jeder 9 Gläser vor euch stehen. Es sind auch noch andere Gäste da, wo man so sagt, okay, welches Glas kann ich denn jetzt hier, welches entwickelt sich nicht mehr weiter? So, ich glaube, da nehme ich mir gerne Zeit für den Wein. Also ich trinke selten eine Flasche leer, wenn es bei mir zu Hause ist, mit Freunden oder was auch immer. Ich ziehe sowas gerne durch 4-5 Tage durch und wenn es dann irgendwann oxidiert ist oder was auch immer, dann ist das so, dann bin ich darüber auch nicht traurig, weil ich habe einfach den Weg vom Wein miterlebt und das ist einfach eine spannende Reise auch irgendwo.
Wann trinkst du Wein? Täglich, stündlich, einmal die Woche, also so richtig einfach trinken, wo du sagst, ist jetzt nicht irgendwie Aussuchung fürs neue Weinmenü, sondern aktiv.
Also trinken, also verkosten jeden Tag jeden Wein, den ich aufmache, also das ist ganz klassisch, ich komme eigentlich auf Arbeit und probiere erstmal alle Weine, die ich in der Begleitung mache, weil wir einfach viele Sachen haben, die ich auch schon Tage oder einen Tag vorher aufziehe, um denen einfach die Luft zu geben, dass sie einfach dann dastehen, wenn ich sie brauche.
Darf ich dazwischen fragen, entdeckst du die Weine immer jeden Tag neu? Also, dass die sich verändern oder dass du merkst, ich bin in einer komplett anderen Situation, nehme die anders wahr? Oder ist es dann bei dir schon so abgespeichert, dass du sagst, okay, ja, super, super, super?
Nee, also das bin ich auch immer wieder fasziniert, wie verschieden an verschiedenen Tagen Weine schmecken können, welcher Verfassung man selber bei dem Ganzen ist, wie die Weine einfach dastehen, wie viel Luft die brauchen, ob das jetzt der erste Tag ist, was das offen ist, der zweite Tag oder der dritte Tag. Und ich finde es am schönsten, wenn man dann merkt, okay, am dritten Tag macht das eigentlich am meisten Spaß. Dann ziehe ich jetzt mal alle Flaschen auf, die ich für die Woche brauche quasi und lasse sie jetzt erstmal stehen. Wir karaffieren relativ viel vorm Service, dass die Weine einfach genau an dem Punkt dastehen, weil einfach die Weinbegleitung ein kurzes Fenster ist, wo der Wein performen muss. Und wenn er das nicht tut, dann speichert er sich bei den Menschen als
noch nicht offen oder nicht zugänglich
ab. Und das ist das, was wir vermeiden müssen eigentlich. Oder was mein Job in der Getränkebegleitung auch irgendwo ist.
Klingt ja schon recht nerdig. Wie nerdig bist du da? Also nimmst du da vielleicht ein bisschen zu abgehoben, aber das fiel mir halt manchmal aufs Wetter Einfluss. Also, dass du sagst, da kommt eine Tiefdruckphase oder eine Hochdruckphase und die Weine müssen anders performen. Also, ist dir schon mal aufgefallen, dass bei einer Tiefdruckphase die Weine überhaupt nicht mehr riechen?
Ja, also, es ist immer so für mich ein zweischneidiges Schwert. Also, ich hatte es letztens, als ich auf einer Verkostung war und den gesamten Tag nicht zufrieden war. Also ich habe Sachen probiert, wo ich mir sicher war, dass es eine Bank sonst ist, die hätte ich früher blind eingekauft und habe das dort probiert und war so, boah, die Jahrgänge sind irgendwie nicht gelungen, aber irgendwie bei vielen nicht. Wo ich dann so nach Hause gekommen bin und so dachte, das kann eigentlich nicht sein, was ist hier los? Und zufälligerweise hat zwei Tage später ein Gast eine Flasche davon bei mir im Restaurant bestellt und ich habe das probiert und es war großartig. Und es war der gleiche Jahrgang, wie ich die zwei Tage davor probiert habe und ich kam erstmal selbst nicht so zurecht, weil es Welten waren. Es waren einfach Welten zwischen dem, wie ich es abgespeichert habe und wie es dann einfach an dem Tag wieder geschmeckt hat, wo man ja wahrscheinlich auch auf sich selber so ein bisschen Rücksicht nehmen muss und so ein Ritual auch für sich machen muss, wie man wahrscheinlich in Verkostungen reingeht, wie fit fühlt man sich. Ich war jetzt eine super lange Zeit krank, ich habe den Fuß gebrochen und wo man dann auch einfach so ein bisschen in das Ganze zurückkommen muss. Wie funktioniere ich bei Verkostungen? Wie bereite ich mich auf das Ganze auch vor? Also, war ein halbes Jahr gefühlt oder länger sogar jetzt raus mit dem Ganzen. Wie arbeite ich mich in das Ganze wieder rein? Super, super spannende Sache, sich mit sich selber in dem Ganzen auch auseinanderzusetzen. Und ja, wie habe ich geschlafen? Wie ist meine körperliche Verfassung einfach an dem Tag?
Viele halten Rosé für weder Fisch noch Fleisch, weder weiß noch rot, weder kräftig noch leicht. Und ja, viele Rosés sind einfach noch auf der Suche und darum möchte ich dir von einem Rosé berichten, der weiß, dass er schon angekommen ist. Es geht um den Bayard 2025 von der Domaine Ort aus der Côte de Provence. Und wenn du dich ein wenig tiefgründiger mit Wein beschäftigst, begegnest du manchmal einem Wein, der irgendwie keine Erklärung braucht, der einfach dasteht und lächelt, wie in dem Fall, ich bin Provence. Frag bitte nicht weiter. Ja, der 2025er Bayard ist so ein Wein. Und das nicht ohne Grund, denn die Domaine Ort gilt als der berühmteste Produzent von trockenem Rosé in der Welt. Und das ist kein Marketing-Sprech, das ist schlicht Faktenlage. Aber fangen wir da an, wo alles begann, bei einem Mann und einer Idee, die die Weinwelt der Provence für immer verändern sollte. Es war 1896. Der Elsässer Agraringenieur Marcel Ott ließ sich in der Provence nieder, mit dem Ehrgeiz, aus einem Weinbaugebiet, das durch die Reblaus schwer gezeichnet war, große Weine zu machen. Nicht schnell, nicht billig, sondern richtig. Andere hätten, nein, sie haben, Masse produziert und auf das Beste gehofft. Marcel Ott pflanzte edel, dachte in Generationen und baute Terrasse um Terrasse in die Felshänge der Var. Er war Pionier des blassen, trockenen Rosés als ernstzunehmender Wein. Einer, der tatsächlich gelagert werden kann und brach damit mit jahrhundertealten Traditionen der süßeren Provence. Das erste Weingut, das er kaufte, das Château de Selle im Jahr 1912. Heute eines der 18 Cru Classé der Provence, gelegen im Tardeau auf 400 Metern Höhe, auf Böden aus Gips, roten Ton, Dolomit und Sandstein. 1936 kam Clos-Miret hinzu. Eine frühere benediktinische Anlage aus dem 18. Jahrhundert, das zur Familienvilla wurde. Ihr Weinberg von 56 Hektar liegt auf Schiefer und Quarz. Dem Mittelmeer zugewandt, von Sonnenlicht und von Meereswinden gestreift. Und 1956 folgte Château Romasson im Bandol. Drei Weingüter, drei Charaktere, eine Handschrift. Jean-François Ott. Die vierte Generation führt die Domänen Ott heute weiter und bewahrt dabei das Erbe von fast 130 Jahren. Seit 2004 gehört das Weingut zur Röderer Kollektion, dem Haus hinter dem Champagner Louis Röderer. Was aber nichts an der Philosophie geändert hat, denn Röderer ist klug genug, um zu wissen, man kauft keine Legende, um sie umzuschreiben. Ja, und dann ist da bei Ott, der demokratische Aristokrat. Also der Wein mit dem Sternchen im Namen. Immer mit dem Sternchen. Nicht als Fußnote, sondern als Versprechen. Bei Ott stammt zu 80% aus Château de Selle und Clos-Miret. Ergänzt durch Trauben aus vertrauenswürdigen Partnerweingärten, die seit Generationen mit den Otts zusammenarbeiten. Und das ist pure Strategie. Denn während es in der Provence üblich ist, Wein im Bulk zu kaufen, kaufen die Otts Trauben, also das echte Rohprodukt, nicht das fertige Safthalbfabrikat. Das ist der Unterschied zwischen übersetzen und kopieren. Bei Ott ist der Wein, mit dem Domain Ott sagt, hier, die Essenz, zugänglich, aber nicht billig, lässig, aber nicht nachlässig. Das ist kein Einsteigerwein, das ist der Eintritt in eine Welt, die man dann freiwillig nicht mehr verlassen möchte. Um bei Ott zu verstehen, muss man zwei sehr unterschiedliche Orte gleichzeitig im Kopf haben. Erstens, Château de Selle auf dem Hochplateau des Var, nahe Tardeau, das Klima fast kontinental, sehr trocken mit potenziellen Frösten im Winter. Die Böden komplex. Zweitens, Clos-Miret. Ein kleines Paradies, das sich am Ufer entlang sieht. Auf der einen Seite haben wir Gips und roten Ton, beziehungsweise Dolomit und Sandstein. Auf der anderen Seite Schiefer und Quarzit. Die Kombination beider Terroirs, Hochland und Küste, Stein und Salz, Trockenheit und Meeresluft gibt bei Ott seine charakteristische Spannung. Er ist gleichzeitig bodenständig und leicht, mineralisch und fruchtig, präzise und verspielt. Das Durchschnittsalter der Reben liegt bei sage und schreibe 22 Jahre. Also keine Youngster, die noch nicht wissen, was sie wollen. Aber auch keine alten Greise, die das Glas herunterfallen lassen. 22 Jahre ist das Alter, in dem ein Mensch anfängt, sich selbst zu kennen. Bei Reben? Genug Tiefe, genug Energie, genug Charakter. Die Lese, Handlese, erste Selektion im Weinberg und anschließende extrem aufwendige optische Sortierung im Keller. Also kein Rüttelband, das genommen hat, was kommen wollte. Hier entscheidet ein Mensch, welche Traube ins Glas darf. Jean-François Ott versteht seinen Beruf als Übersetzung, nicht als Komposition. Er gibt dem Terroir eine Stimme, er erfindet keine neue. Und das ist schwerer, als es klingt. Den Terroir zum Klingen zu bringen, ohne einzugreifen, das ist wie ein Sprachkurs mit einem Dialekt, den man fühlen, aber nicht lernen kann. Bei Ott 2025 ist nicht der komplizierteste Wein der Welt und genau das ist ein Kompliment. Es ist jener Wein, der keine Erklärung braucht, aber trotzdem Geschichte hat. Der zugänglich ist, aber nicht seicht. Der lächelt, ohne zu grinsen. Er ist das Ergebnis von vier Generationen einer Winzerfamilie, die seit 130 Jahren Terroirgläser füllt und dabei nie vergessen hat, dass Wein am Ende für Menschen gemacht wird und nicht für Bewertung. Marcel Ott kam 1896 aus dem Elsass in die Provence. Er sah das Licht, die Felsen, das Meer. Und er dachte, hier gehöre ich hin. Und wenn man bei Ott trinkt, versteht man ihn. Merci Marcel. Und noch ein ganz großes Dankeschön an den deutschen Importeur, an das Handelshaus Schlumberger. Und da hast du dann immer so die Frage, ist man überkritisch mit sich selber? Also nimmt das, probiert man dann mit seinem Feinsinn manchmal an dem Gast vorbei oder sollte man es vielleicht auch manchmal gar nicht so verkopft sehen? Aber zurück, wann trinkst du Wein?
Also wir waren ja da stehen geblieben, dass du die Weine jeden Tag verkostest, gerade für die Weinprobe, Weinbegleitung etc. Aber so richtig aktives Trinken mit Freunden zusammen. Und was sind das dann für Weine? Sind das dann immer High-End, Once-in-a-Lifetime-Weine? Oder ist es ein Alltagswein? Ist das Liter Riesling, Pfalz und dann im 2-0er-Glas? Oder?
Nee. Also bei uns hat sich so ein bisschen eingebürgert. Wir machen am Samstagabend, wenn wir den Laden quasi fürs Wochenende für uns absperren, dass wir uns alle nochmal zusammensetzen, einen Gläschen, sei es jetzt Bier oder Wein, trinken, dann vielleicht auch nochmal weitergehen, irgendwas essen. Es gibt hier einen Burgerladen um die Ecke, wo wir uns dann gerne mit ein paar Pommes reinsetzen, dann nehme ich eine Flasche Champagner mit und wir trinken dort eine Flasche Champagner. So, das ist so ein bisschen kleines Ritual, würde ich es jetzt mal nennen. Ansonsten ist es bei mir tatsächlich hauptsächlich an meinen freien Tagen, wenn man sich dann mit Freunden trifft. Ich trinke es ja gerne mit meiner Familie auch zusammen, wenn man sich dann mal trifft. Aber ich sehe mich selten jetzt großartig zu Hause abends noch eine Flasche Wein trinken. Ab und zu verkoste ich einfach mal Sachen, die man einfach dann offen rumstehen hat, wo man dann sich ein Glas von einschenkt, das Ganze ein paar Mal im Abend riecht, zweimal reinschmeckt und das Ganze dann auch die dann Ausguss gibt, um einfach so ein bisschen die Weine zu beobachten, die man gerade offen hat. So, das ist bei mir nicht selten, dass es da 3-4 Flaschen gibt, die offen im Kühlschrank rumstehen oder im Klimaschrank, die man dann einfach mal durchprobiert und schaut und vielleicht auch einfach aussortiert.
Aber du hast keinen Hauswein, keinen Alltagswein, wo du sagst, wenn mir irgendwie nach Wein ist, dann ist das so, wie manche ihre Biermarke haben.
Ich glaube, das wäre mir viel zu langweilig. Also das wäre mir so dann, den kann ich auswendig. Das brauche ich jetzt nicht nochmal probieren. Wenn ich nur alle 3 Monate Wein trinken würde, vielleicht, weil ich dann nochmal reinschaue, wie hat sich der Wein verändert oder was auch immer, aber ansonsten.
Ja, ich glaube, dann kriegst du auch nicht mit, wenn das hier sich verändert.
Das stimmt wohl auch, das wäre mir zu langweilig und dafür haben wir einfach zu.
Was ich toll finde, das ist so ein richtiges Gastro-Ding, was du gerade erwähnt hast. Samstagabend zusammensitzen, noch irgendwas irgendwie zusammen trinken oder essen, ist für mich ein wahnsinniger Stressregulator. Dass man das macht, und ich habe das in kaum einer anderen Branche irgendwie miterlebt. Also viele Freunde von mir arbeiten in Büros oder arbeiten, keine Ahnung, Blumenläden oder sonstiges. Da gibt's sowas nicht, dass die sich irgendwie am letzten Tag der Woche nochmal zusammensetzen und einfach nochmal irgendwie was trinken miteinander, sich austauschen, den Stress oder die Verärgerung nicht mit ins Wochenende nehmen, sondern dass da einfach oder übers Leben reden oder einfach noch einen schönen Moment miteinander haben. Und das finde ich eine super Gastro-Sache. Also man ist da ja meistens schon lange miteinander unterwegs, auch die ganze Woche unterwegs, aber sich einfach diese halbe Stunde, die 3/4 Stunde oder die 6 Stunden nehmen und dann nochmal zusammen irgendwie Zeit miteinander zu verbringen, das finde ich wahnsinnig wichtig und ich wünschte mir, dass es auch in anderen Branchen diese Tradition eigentlich gibt.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch viel daran liegt, dass wir in der Gastronomie im Endeffekt, also bei uns zumindest, das gleiche Wochenende haben. Wir gehen alle arbeiten von Dienstag bis Samstag.
Blumenläden aber auch.
Ja, das habe ich wissen gerade auch. Ja, wenn man so einen Bürojob hat oder sowas, wo man mit verschiedenen Arbeitszeiten. Mit
Leitzeit hast du es, aber auch da kann man sich treffen.
Das stimmt also daher. Ja.
Es geht mir um dieses Gemeinsame, wo ich finde, also nicht unbedingt gezwungene, aber Rituelle.
Ja, ja.
Das Rituelle, das finde ich. Ritual, findest du irgendein Ritual um Wein großartig, wo du sagst, boah, das berührt mich oder das mag ich ganz gerne oder irgendeine Service?
Also auf jeden Fall finde ich so alles, was um das Winzer-Dasein, vor allem so was um die Lese stattfindet, super spannend, sei es jetzt eine Pre-Harvest-Party oder die Abschluss der Lese, so wenn die letzten Trauben auf der Presse sind, dass man dann alle nochmal ein Stückchen trinkt. Ich finde, das ist einfach was super Befreiendes, vor allem wenn dann viele Winzer zusammenkommen und ihren Abschluss der Lese quasi feiern, wo man dann auch merkt, wenn man Menschen hat, die vorher ihre Trauben reinholen mussten, eigentlich unter einem enormen Stress standen, so das machen wir heute, das machen wir morgen und dann einfach auch mal dieser gesamte Stress einfach einen irgendwie loslässt für ein paar Tage, man weiß, man hat jetzt alles im Keller drin, es liegt jetzt alles, es fängt jetzt irgendwann alles zu gären, jetzt kann ich nicht mehr großartig was falsch machen, oder?
Aber es ist ja im Prinzip genau das Gleiche, was ihr samstags macht.
Richtig, exakt. Nur, dass, dass es nicht jeden Samstag ist, sondern dass es einmal im Jahr einfach nur stattfindet. Und ich glaube, dass dort das Loslassen, die Spannung, die von einem abfällt, eine wesentlich größere ist.
Mhm. Ja. Und servicemäßig, hast du da irgendwas, wo du im Restaurant selber sehr viel Wert drauf legst? Also sei es nicht nur das übliche Karaffieren oder Weinglas avinieren oder irgendwie inszenieren. Also gibt es irgendeine Service-Handschrift, die du selber entweder gerne machst oder wenn es hier halt vielleicht nicht reinpasst, die du gerne siehst, wenn es jemand anders macht? Das, keine Ahnung, magst du einen Dekantierwagen oder einen Zigarrenwagen oder was auch immer, das damit vorgefahren wird und du hast die große Show vor dir? Vermisst du da irgendwas, dass das kaum noch irgendwie praktiziert wird? Findest du irgendwas besonders schön?
Also ich finde es, wenn ich selber essen bin, finde ich es unglaublich schön, wenn jemand mit einem Gueridon zu mir angefahren kommt und den Wein auf dem macht und direkt bei mir am Tisch steht und währenddessen noch mit mir sprechen kann. Wir machen das entweder bei uns auf der Servicestation oder direkt am Gästetisch. Sowas finde ich noch unglaublich edel irgendwo und schön. Das gleiche mit einem Brot oder mit einem Käsewagen, der noch vorbeigekommen ist, wo du einfach so die große Auswahl hast, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil wie viel wird im Endeffekt von dem ganzen Brot dann weiterverarbeitet oder weggeschmissen, sieht man natürlich hinter dem Ganzen nicht, weil es muss ja auch immer ansehnlich sein, wenn es an den Gast geht.
Da ist man immer so zwiegespalten. Auf der einen Seite ist ja natürlich dieses No-Waste-Thema, also ein riesiges Thema. Auf der anderen Seite möchte man manchmal ja auch Luxus leben.
Richtig.
Irgendwie so den großen Käsewagen, wo man trotzdem weiß, die Hälfte wird weggeschmissen oder der Brotwagen oder was auch immer, also die zwei Herzen kenne ich ja. Aber großartig, ne? Wenn so ein Ding da angefahren kommt und.
Ja, also da gehen meine Augen auf wie so ein Kind im Süßigkeitenladen. Also das ist schon sehr, sehr schön auch irgendwo.
Ja. Ich
mag das auch nicht missen, auch wenn wir, glaube ich, vor allem im Thema Wein so ein bisschen versuchen, oder ich zumindest offener zu spielen, so ein bisschen mehr breiteres Publikum zu erreichen, wo man so sagt, so große Weine sind für Leute mit einem großen Geldbeutel, was ich da immer so schwierig finde, so dieses Luxus von der Kategorie auf das Ganze auch mitzubringen.
Mhm.
So, was natürlich auch im Service anfängt, was einfach ein unglaublicher Spaß ist, mit so einem Käsewagen auch rumzufahren, wenn man sich mit dem Ganzen auskennt und einfach das, die Emotion dahinter auch, wie die Leute haben, die das Ganze verkörpern. Ich glaube, wenn jetzt jemand mit dem Käsewagen zu uns ankommen würde und sagen würde, hier ist die Auswahl, ich habe überall ein Schildchen dran gemacht, wo das Ganze herkommt und was das ist, das wird uns jetzt auch nicht so begeistern, als wenn da jemand am Käsewagen steht und uns
sie kommuniziert, erklärt und so weiter. Ja.
Richtig, so, das ja. die Show gehört einfach dazu oder die Emotionen, die hinter dem Ganzen sind.
Mhm, weil, also wo auch gezeigt wird, wie viele Möglichkeiten eigentlich Genuss bieten.
Richtig.
Also dass es eben nicht nur das Essen oder Wein ist. Gibt es da irgendwas für dich, was ähnlich vielschichtig, vielfältig, vielebenig ist wie Wein, oder ist Wein da einzigartig? Weil du hast dir Sauerbier angesprochen, also Bier ist ein Thema. Sake hast du zwischendurch erwähnt. Ist das für dich ähnlich faszinierend und ähnlich vielfältig wie Wein?
Nee, finde ich nicht. Ich glaube, wenn wir getränketechnisch an das Ganze rangehen, finde ich nichts so spannend wie Wein. Ich glaube, wenn wir so in die Bartender-Szene gehen, so wenn es dann um zusammengemixte Getränke geht, da können wir von der Komplexität in eine Richtung hineingehen, wo es sehr ähnlich sein kann. Aber ansonsten mit anderen Getränken würde ich mich da sehr, sehr schwer tun. Oder Sumo-Getränken, sagen wir es mal so.
Ist dieses Bar-Thema für dich, also klar, es sind Getränke, aber ordnest du das eher so dem Service-Thema oder dem Küchenthema zu? Ich weiß, Barjungs, die hassen es, wenn man die in die Küche steckt und sagt, aber für mich ist es denn aufgrund von verschiedenen Rezepturen, dem Kombinieren voneinander, würde ich das eher so in diese Richtung stecken, auch in dem Wissen, jetzt gleich ein Messer im Rücken zu haben.
Nee. Ja, verstehe ich, wie du es meinst. Macht Sinn, das so zu sehen. Ich sehe es nicht, die gehören irgendwie für mich mit zum Service, auch wahrscheinlich, weil auch wir viel alkoholfreie Begleitung machen, was einfach auch streng als Rezept ist, wo wir ja auch mitarbeiten und klar ist das was, wo ich Töpfe auf dem Herd stehen habe, aber ich bin trotzdem Service-Team. Ich finde das zwar schöner, wenn man sagt, man lässt das Ganze vermischen, dass es nicht streng Küche und Service ist, weil wir sind ein Konstrukt, was nur miteinander funktioniert. Küche wird nicht ohne den Service funktionieren, der Service nicht ohne die Küche. Und deswegen finde ich es schön, wenn man sich auch gegenseitig dort unterstützt und das Ganze zusammen macht, weil nur zusammen kriegen wir den Abend rum, sagen wir mal so.
Es ist ja mehr oder weniger auch so eine neuzeitliche Entwicklung, wo man also eigentlich aus teilweise auch mehr personalmangelnden Situationen heraus resultieren. Wie weit sollte sowas gehen? Also helft ihr in der Küche dann auch mit und schält die Kartoffeln oder kann ein Koch bei euch den Wein einschenken oder vielleicht auch nicht bei euch, sondern allgemein? Fändest du es komplett ineinandergreifend, vermischend cool oder sollte es dann doch schon Trennungen und getrennte Arbeitsbereiche geben? Was wäre für dich dann sowas Neuzeitliches, also wo du sagst, so wäre Gastro 2030 cool, wenn alle alles können oder?
Ja, im Endeffekt, also wenn nicht alle alles können, aber jeder sagen kann, das ist ein Thema, was mir liegt, womit ich mich spezialisiere, auf das ich besonders eingehe, und dass man dort sich dann auch auf beiden Seiten irgendwie anbietet bei dem Ganzen. Also ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn ein Koch zu mir an den Tisch kommt und mir den Gang erklärt, weil der das ganz anders machen kann, als dessen Servicepersonal macht, was im schlechtesten Fall den Gang ein, zwei, dreimal gegessen hat und mir die Zutaten des Tellers vorbetet, die er irgendwo runtergeschrieben hat. Da ist ein Koch, der das Ganze vorbereitet hat, der seit um 10 Uhr in der Küche steht, das Gemüse geschnitten hat, den Teller angerichtet hat im besten Fall und dann noch zu mir rausträgt, der kann mit viel mehr Emotionen über das Ganze sprechen. So, das ist wie, glaube ich, ein...
Machen die das auch? Also oftmals sind ja... Das ist jetzt wirklich nicht irgendwie plakativ gefragt, sondern wirklich Neugierde. Also oftmals habe ich zumindest Köche auch kennengelernt, die wollten gar nicht raus. Und die sind dafür nicht geboren, die haben gesagt, okay, ich habe mir den Job hier auf der Seite vom Restaurant ausgesucht, damit ich keine Gäste sehe. Und jetzt soll ich da rausgehen, keinen Bock drauf. Und so, wenn die es annoncieren müssen, annoncieren die das auch und reagieren auch auf Nachfrage, sind halt nicht die Kommunikatoren. Auf der einen Seite halt sind halt die Plappertaschen, die draußen beim Gast sind und das da entsprechend erzählen. Daher ist die Frage, also erzählen die es wirklich auch so emotional oder sollte man da jeden nötigen? Also es ist zwar schon schön, wenn der Koch da mehr oder weniger auch sieht, wie der Gast auf seinen Teller reagiert, vielleicht irgendwas sagt, ein Feedback gibt, den Applaus, den man ja als Darsteller dann irgendwo auch haben möchte, dann irgendwo auch mitgibt oder als Produzierender, das hat schon alles Mehrwert. Aber ist das irgendwie so ein bisschen dahin gebastelt oder funktioniert das wirklich und soll es so sein?
Natürlich ist nicht jeder Koch für das Ganze gemacht, aber auch nicht jeder ist irgendwie für den Service gemacht. Ich glaube, das muss man personenabhängig machen. Also ich glaube, dass wir hierfür ein sehr gutes Team haben, die das sehr gut am Gast rüberbringen können. Das heißt, Erik, der das grandios am Gast macht, der am Abend mindestens einmal an jedem Tisch auch sein möchte, um einfach mit dem Gast zu sprechen zu können, weil einfach, ich glaube, einen Gast, den Koch wesentlich tiefer sich traut zu fragen als den Kellner zum Beispiel. Also so, das ist einfach eine Sache, wo man weiß, okay, der ist der Spezialist für das Ganze, den frage ich jetzt nochmal, wie er im Hauptgang die Soße gemacht hat. Sondern weil im Endeffekt, wenn ich den Service frage und der in die Küche geht und dann wiederkommt mit der Aussage, was der Küchenchef gemacht hat, das ist dann wie stille Post, da verliert sich so ein bisschen was. Und wenn der gerade durchs Restaurant geht und fragt, hattet ihr einen schönen Abend, wie hat es euch gefallen, dann komme ich gerne auf den nochmal zu. Wie.
Und du findest das gut, also du findest dieses System, dass man am Abend 30 Leute sieht, cool.
Ja.
Aber ich denke da halt total anders, wenn ich in ein Restaurant gehe und ich habe halt meinen Kellner, mit dem ich mich halt über den Abend austausche und dann zu jedem Gericht und dann tauscht man sich über den Wein aus und dann, vorausgesetzt, ich will erzählen und in der Redelaune. Und dann begleitet der einen durch den Abend, hat man so diese persönliche Bindung zu dem, so als wäre es mein Nachbar oder was auch immer.
Ja.
Und wenn ich da 30 Leute sehe, dann komme ich mir vor wie auf dem Bahnhof und sehe dann irgendwie 30 Leute, die sehe ich auch in der U-Bahn. Aber ich baue nicht diese persönliche Bindung, die ich halt diese, vorausgesetzt, wir haben immer noch diese 5-6 Stunden Seating Time, die ich halt traditionell im Restaurant habe. Ist heute auch alles ein bisschen anders. Ich verbringe diese lange Zeit im Restaurant, esse 6 Gänge, dann ist mir diese eine Person, die vielleicht eine persönliche Ansprache hat, die ich vielleicht sympathisch finde, wesentlich angenehmer, als wenn ich da 20 Leute sehe und jeder textet mich auf eine andere Art zu.
Verstehe ich, ja.
Es ist eine Konzeptsache vom Restaurant, deswegen suche ich mir wahrscheinlich auch das eine und das andere Restaurant aus. Aber also ich finde so, das wird gerade so mega gefeiert, dass man halt so, und dann am besten auch der Spüler vorbeikommt. Ja. Kann gerne und sollte nicht abwertend gemeint sein, aber hey, ich habe lieber dir eine Person und kommuniziere mit der.
Das verstehe ich auch. Ich finde, es hat ja einfach viel mit dem Konzept auch zu tun. Wir haben eine relativ offene Küche, wo man dann auch alle quasi im Anrichten sieht und dann quasi auch jeder von denen, den man schon mal gesehen hat, auch an den Tisch mitkommt. Ich finde es auch immer abhängig, wo man bei dem Ganzen ist. Also wir sind halt einfach auch ein Restaurant, was jetzt nicht ganz klassischerweise in Stationen unterteilt ist, sondern wir sind alle für alle zuständig. Es muss laufen. Und es hat ja auch irgendwie keiner gewonnen, wenn die eine Station schon eine halbe Stunde früher am Feierabend ist und die andere noch hinterherhängt. Das packen wir als Großes und Ganzes an und das gehört einfach auch mit zu unserer Philosophie, dass wir als alle einmal am Gast sind und jede Stimme bei dem Ganzen gehört ist. Wir sind ja auch kein klassisches Küchenchef-Inhabertum, sondern wir haben zwei Inhaber, wir haben zwei Küchenchefs bei dem Ganzen, die beide zum gleichen Stellenwert bei dem Ganzen dabei sind und einfach auch da eine sehr interessante Struktur machen, weil sie einfach beide auch sehr unterschiedlich sind. Was, glaube ich, im Personal ganz gut ankommt, weil jeder so ein bisschen seine Person in dem anderen sieht und einfach auch ein sehr schönes Arbeitsumfeld macht.
Aber ist ja auch zeitgeistiger. Also stecke ich wahrscheinlich auch noch in meinem alten Denken drin. Apropos Zeitgeistigkeit, wie wichtig sind, weil es ja gerade auch zeitgeistig ist, ist Nachhaltigkeit für dich im Weinbereich? Also jetzt allgemein auch beim Einkauf, bei der Organisation deines Weinkellers, achtest du darauf, nachhaltig zu sein? Guckst du bei den Winzern drauf, ob die, oder bei den Weinlieferanten drauf, ob die nachhaltig sind? Nicht unbedingt nur zertifiziert, sondern wie die arbeiten? Oder ist das eigentlich zu aufwendig und du hast gar nicht die Zeit dafür?
Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema für mich. Ich finde, dass das einfach das Beste ist, was wir tun können, dass wir da einfach alle drauf schauen sollten. Ich glaube, bei der Ernährung, bei der klassischen Ernährung sind wir da alle schon viel weiter, dass wir da schauen, dass wir irgendwie kein Fleisch aus Massentierhaltung zu uns nehmen oder dass da ökologisch gearbeitet wird, dass da auch menschlich gearbeitet wird bei dem Ganzen, dass da keine Ausbeutung hinter irgendwas steht. Bei Kleidung achten wir da drauf, bei Wein sei das mal jetzt so eben dahingestellt. Ich glaube, dass wir da alle mehr drauf schauen sollten. Es ist zwar eine schwierige Aufgabe, da einfach auf viele Winzer.
Das ist doch die Frage, worauf sollten wir schauen? Also jetzt bei Winzer ist klar, es gibt eine Zertifizierung, es gibt nachhaltiges Arbeiten. Man kann aufs Biosiegel schauen oder welche Produkte verwendet werden, aber darüber hinaus. Also geht das so weit, dass man in seiner Art zu bestellen darauf achtet, dass man halt keine Sechserpakete bestellt, sondern dass man von mir aus lieber einmal im Ganzen bestellt und dann eine 600er Palette oder das Palettenbestellen sowieso doof und lieber Post. Ist das irgendwie ein Thema? Achtest du da auf die Verpackung? Ist das zu abgedeckt?
Also klar sollten wir auf all das mitachten. In was für Flaschen wird das Ganze abgefüllt? Können wir da irgendwie den Winzer mal so ein bisschen reindrücken, dass man da vielleicht aufs Gewicht achten sollte? Und genauso sollten wir bei unseren Bestellungen auf das Ganze achten, wo aber die Gastronomie wahrscheinlich jeder mit seinem eigenen Keller kämpfen muss. Also die Flächen, wo Wein gelagert werden, glaube ich, immer kleiner, wenn wir uns so die Gastronomie heutzutage angucken. Also was für Betriebe haben noch wirklich großartige Keller, die temperaturstabil sind, wo sie die Sachen weglegen können, wo auch einfach genug Kapital da ist, um zu sagen, wir haben das Geld, dass wir jetzt einmal im Monat eine Palette bestellen und das alles auf einen Schlag machen. Oder muss ich jede Woche nachbestellen für das Ganze? Also am liebsten würde ich auch einfach nur Paletten bestellen und dann einfach schauen, dass das Ganze in einem gewissen Zyklus da ist und vorausschauender schauen.
Also das ist kein Thema für dich, dass du sagst, okay, selbst meine Bestellung richte ich danach aus, dass ich eine gewisse Nachhaltigkeit habe.
Also klar, achte ich da bei dem Ganzen drauf, dass ich eine volle Kartons habe und so, dass auch gerne ich Weinlieferanten nehme, die aus der Region kommen, wo ich weiß, ich kann das auch selber abholen. Ich bin viel mit dem Lastenrad unterwegs. Es gab eine Zeit, wo ich von einem Händler die Weine immer selber abgeholt habe. dass der nicht in sein Auto steigen muss und das Ganze noch hierher bringen. Der ist im Endeffekt eh mit dem Auto durch die Stadt unterwegs und verteilt seine Weine, aber dass man da auch so ein bisschen schaut, dass man das, was man aus der Region direkt kriegen kann, jetzt nicht über einen Händler bestellt, der das dann aus München losschickt zu mir, wo das Ganze dann nochmal einen super langen postalischen Weg hat, ist, finde ich, schon wichtig.
Aber wenn du die Flaschen erwähnt hast, kommunizierst du das mit den Winzern? Also stellst du da Forderungen und sagst, 8-Kilo-Flaschen sind nicht unbedingt so sexy, sondern ich würde dann lieber Leichtglasflaschen mit 400 Gramm nehmen? Oder ist das übergriffig, wenn man da so weit Eingriff nimmt? Oder ist das manchmal sowieso eine Situation, wo du dann beim Winzer probierst und dann direkt das ansprichst oder die Glasfarbe ansprichst oder die Kartonart ansprichst oder die viel zu aufwendige Etikettengestaltung auf falschem Papier oder die Kapseln, die nicht sein müssen beim Sekt oder?
Also ich würde mich da niemals in die Rolle, dass ich das einfordere, stellen. Ich würde einfach so nachfragen, dass es vielleicht selber irgendwo den Gedanken gibt, und wenn das im Endeffekt nicht umgesetzt wird und mich das stört, dann kaufe ich es nicht. Dann bin ich da einfach so, das möchte ich nicht, wie diese Firma agiert oder was auch immer, und dann kaufe ich das nicht, egal wie gut das ist oder wie gerne ich das irgendwie auf meiner Karte stehen haben würde und den Geschmack meinen Gästen näher bringen würde ich einfach sagen, dann passt das nicht in mein Konzept, wenn das nicht so funktioniert. Wenn es in 2 Jahren dann in leichteren Flaschen ist mit einem anderen Etikett, probiere es gerne wieder und nehme das Ganze auch auf, aber ich glaube, dafür haben wir einfach genug Auswahl, dass wir auf das Produkt zurückgreifen können, was einfach dann die Qualität hat, beziehungsweise die Anforderungen hat, die mir entsprechen.
Finde ich aber manchmal ein total schwieriges Thema. Also wie geht man damit um? Kommuniziert man das? Redet man da mit demjenigen? Es ist wahrscheinlich auch eine Typfrage. Nicht mit jedem kann man reden. Oder soll jeder sein Business machen oder nicht? Also daher ist es, aber auch so in dem, was ist richtig, was ist falsch? Also hat man sich wirklich mal hingesetzt und ausgerechnet, was umweltfreundlicher ist, ob ein Wein aus Südfrankreich zu importieren oder aus Kalifornien? Weil da man, klar, also da ist es manchmal sehr, sehr überraschend, also dass das eine vielleicht doch gar nicht so super umweltfreundlich ist, wenn man die reinen CO2-Bilanz irgendwie damit ins Boot zieht und sich damit auseinandersetzt. Und man ist sehr viel Gefühlssache mit dabei.
Klar.
Und manchmal dann auch da ein bisschen Ungerechtigkeit.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, da hilft's mir vor allem mit Insern über das ganze Thema zu sprechen. Also wenn ich mag das nicht auf Messen oder auf so kurzen, wo der Winzer auch
gestresst ist,
und dann halt
also sehen Leute da um sich rum hat.
Und auch ja, den gesamten Tag eigentlich das Gleiche erzählt. Also ich habe das auch schon als Vertreter für den Winzer auf Messe erlebt. Du stehst den gesamten Tag und erzählst das und irgendwann hast du auch keine Lust mehr auf das Ganze. Mhm. Und wenn da jetzt ein befreundeter Sommelier noch vorbeikommt und mit dir redet, klar ist das schön und du hast ihn getroffen und das erfüllt alles seinen Zweck, aber das ist, ich mag das lieber privater. Also auf dem Weingut dann zu sein in einer gewohnten Umgebung für den Winzer, wo ich dann eher,
wo man auch ins Gespräch reinfinden kann und dann gucken kann, passt es jetzt, nicht an den Stand gehen und sagen,
genau,
eure Etiketten sind scheiße.
Richtig.
Das ist so Plastikpapier oder wie. Und
ich glaube, da hat man dann auch die Zeit drüber zu sprechen. Warum mache ich das? Möchte ich daran irgendwas ändern? Habe ich irgendeine Philosophie hinter dem Ganzen? Und ich glaube, da wird man dem Ganzen wesentlich gerechter, als wenn man das einfach von draußen betrachtet und sagt, nee, das ist scheiße, weil so, und ich glaube.
Aber du siehst schon als unsere Aufgabe als Sommeliers, dass wir dieses Thema thematisieren, vorantreiben sollen und die Weinwelt grüner werden lassen sollten, oder?
Also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil ich möchte, dass das Thema Wein für die nächsten Generationen einfach auch erhalten bleibt und ich glaube, wir sehen auch in der Weinwelt gut, was der Klimawandel mit uns macht. Und da sollten wir auf jeden Fall eingreifen oder mit dem Ganzen arbeiten. Aber ich glaube, dass sich die Landwirtschaft großartig ändern wird und immer weiter im Wandel sein wird, wie sie eigentlich ja auch schon immer war. Und dass dort viele neue Möglichkeiten sind, die getan werden, die so weitergeführt werden. Ich sehe alleine Tiere im Weinbau ist ein großartiges Thema, wenn man dort an Schafe denkt. Das ist ein Organismus, was super ist. So, das sind Fluchttiere, die machen auf den höchsten Haufen und dann sind die Mineralien, die sie unten fressen, wieder oben angelangt und der Weinberg ist im Fluss. Eine Sache, die nichts Neues ist von der Sache, aber die man so wieder entdeckt. Und ich glaube, dass wir Begrünung im Weinberg, dass da einfach viele, viele Sachen sind, die diese Monokultur irgendwo aufbrechen können, die uns vielleicht irgendwann gefährlich werden können, wie im Ahrtal, das Ganze mit der Flut, was eine Sache ist, das hätte nicht sein müssen,
wäre das. Situationen, die dann dadurch entstehen und
richtig
aufgrund von verschiedenen Sachen entstehen, ja.
Also ich glaube, das sollten wir von einem weiten Blickwinkel sehen und ich glaube, dass auch die Zeit dafür ganz gut ist, da einfach nicht alles am Wein verkauft wird, was produziert wird. Wir haben nur Überproduktion an dem Ganzen und wieso reduzieren wir das nicht und arbeiten da besser bei dem Ganzen und machen das Produkt wertiger irgendwo. Also ich glaube, uns schockt das alle immer, wenn wir sehen, was so der Durchschnittspreis pro Liter ist am Wein und dass das für die Leute komplett normal ist. Aber bei Käse, Wurst, Fleisch, Milch schauen wir anders auf die ganzen Sachen und das sollte.
Machen wir das wirklich? Ich glaube nicht. Also
ich glaube, wenn wir
nicht.
Wir nicht, weil wir halt auch ein anderes Bewusstsein für Genuss haben.
Richtig.
Und wir schauen natürlich, wir kaufen ja auch andere Weine. Wir kaufen keinen Wein für 2,50 Euro pro Liter, was ich glaube, aktuell ist er pro Liter bei 3 Euro irgendwie oder 2,79 Euro oder ich weiß gar nicht, aber nicht viel zumindest.
Aber die diesen Wein kaufen, die kaufen auch ihre Milch für 1,10 Euro oder für, die gucken nicht nach handgeschöpfter Butter oder die wollen keinen Rohmilchkäse, sondern nehmen da die Scheibletten, die es dann 200 Gramm für 1,80 gibt oder vielleicht den Doppelpack für die Aktion. Also ich glaube nicht, dass die aufs Gütesiegel bei der Tierhaltung schauen, die ihren Wein für 2,50 Euro kaufen.
Ja, gehe ich mit. Aber ich glaube, das ist schon das Bewusstsein auch bei den Leuten mehr dafür da ist. Also klar ist Bio und so, dass es Menschen gibt, die sich das jetzt auch nicht unbedingt leisten können, dass wir da auch an Gruppen vorbeireden bei dem Ganzen, dass wir da auch irgendwo ein Preislevel schaffen müssen, was für alle erreichbar ist. Aber ich glaube, dass die Priorität schon eher nach, ich esse Bio und für den Wein schaue ich mal quasi, was übrig bleibt.
Okay.
Ist also in meiner Wahrnehmung bei dem Ganzen. Also
ich habe da auch keine Statistiken, von dem her wäre ich da jetzt.
Ich glaube, wahrscheinlich ist es auch einfach, dass wir in Deutschland, ich kaufe seit vielen, vielen Jahren nicht mehr in Supermärkten Wein, aber dass wir auch nicht das beste Supermarktsegment an Wein haben. Also wenn man das.
Es gibt andere Länder, wo wesentlich hochwertigere Weine im Supermarkt sind. Es hat sich dort auch einiges getan im Supermarktbereich, dass teilweise verschiedene Ketten wie Rewe, Edeka teilweise ganz interessante Weinabteilungen auch haben, sich da auch engagieren, weil sie sich damit auch versuchen abzuheben. Dann teilweise auch im Discounterbereich, dass die Weine nicht mehr gesundheitsschädlich sind, wie es vielleicht vor 10, 15 Jahren war und nicht so krass gesundheitsschädlich, wie es vor 10, 15 Jahren war. Also da schon ein Qualitätsmanagement dann irgendwo angesetzt wurde. Die Weine sind nicht gut oder haben nichts mit dieser Individualität zu tun, wie wir sie suchen. Ich glaube, da hat sich einiges getan, aber ja, es ist wahrscheinlich ein anderer Weinmarkt, ein anderer Genussmarkt als das, was wir dann irgendwo suchen. Und du hattest ja gerade von dem Back to the Roots im Weinberg gesprochen, dass es hier in Richtung Natürlichkeit geht ja auch in eine andere Richtung. Also es geht ja auch in Richtung des Nutzen von Drohnen, zum Beispiel beim Bedüngen oder sonstigen. Wie ist es bei uns in der Branche? Digitalisierung, ist das ein Thema? Also sollten wir davon mehr Gebrauch machen? Ist sowas für dich spannend im Allgemeinen? Vermisst du da irgendwas? Also jetzt auch von Seiten der Zulieferer. Also vermisst du irgendwas im digitalen Bereich von Seiten der Winzer an Informationen, sonstigen oder an Service, an digitalen Katalogen? Sollten demnächst iPads verschickt werden als Kataloge? Ja, nämlich 5.
Ich finde es tatsächlich eher eine positive Entwicklung, was da aktuell passiert. Also ich schüttel immer wieder den Kopf, muss ich sagen, wenn ich so Weinkataloge krieg, so richtig schwere Dinger. Weil ich weiß, dass bei 50-60%, die diese Kataloge erreicht, das Ganze nicht einmal aufgeschlagen wird und entweder im Papiermüll landet oder in irgendeiner Ecke verstaubt oder vielleicht kippelt irgendwo ein Tisch und man begradigt ihn damit, dann hätte es wenigstens noch einen Zweck, aber diese Kataloge finde ich schwierig. Ich arbeite mit einem PDF-Dokument wesentlich lieber, da kann ich oben in die Suchleiste das eingeben, wonach ich suche und ich bin auf der Seite angekommen und muss nicht im Inhaltsverzeichnis gucken, wo ist dieses Weingut und dann bin ich auf Seite 530. Wiederum sehe ich es bei Weinkarten schade, wenn die digital sind. Also
hast du da jemals eine tolle Lösung gesehen? Also hat dich da mal irgendwas begeistert? Weil ich hatte, also meistens sind es ja auch nur PDF-Dokumente, wo du hin und her wischt, richtig, aber also so wirklich digital und interaktiv habe ich das nie irgendwie erleben können. Bin immer gespannt.
Also ich gehe davon aus, dass wir mit der KI und wahrscheinlich irgendeinem KI-Sommie demnächst auch in Restaurants vorlieb nehmen.
Findest du es cool?
Nein. Kommt drauf an, ob das jetzt, wenn das ein rein KI-gesteuertes Ding wäre, was sich jetzt die Antworten aus dem weiten Netz zusammenzieht und da aktuell einfach grob fehlerhaft bei manchen Sachen auch ist, fände ich das extrem schwierig. Wenn das jetzt ein System ist, was von dir oder mir gefüttert wäre und ich zu jedem Wein eine Beschreibung dem Ganzen vorgebe, aus dem er dann so ein bisschen umherspielen kann und es gerne auch anders umschreiben kann mit anderen Worten, aber dass trotzdem noch jemand hinter dem Ganzen steht, der mir das Ganze eingegeben hat, sagen wir es mal so. Also ich habe für meine Weinkarte auch zu fast jeden Wein, weil ich habe es mal angefangen, aktuell ist es nicht aktuell, jeden Wein so ein klein wenig zu beschreiben, dass das auch theoretisch bei uns im Frühstücksservice, wenn jemand von der großen Karte bestellt, dass da jemand hingehen kann, der wenigstens so einen kleinen Abriss zu dem Ganzen geben kann und jetzt nicht das Ganze sich ergoogeln muss und da steht dann zu dem falschen Jahrgang das Ganze beschrieben und der geht so an den Gast und erklärt es und im Endeffekt ist das grob fehlerhaft. Also ich finde das da schon sehr menschlich schön bei dem Ganzen. Also ich sehe es so im Weinbau, wenn wir da an die Drohnen gehen, das finde ich toll, weil es einfach weniger Fußabdruck im Weinberg hinterlässt. Ich muss nicht mit dem Traktor durch das Ganze durchfahren, was ja den Boden unglaublich gut tut. Ich kann wahrscheinlich wesentlich präziser mit dem Ganzen sprühen. Ich habe nicht das, dass ich den Nachbar jetzt noch mitsprühe. Ich glaube, da müssen wir den guten Zwischenweg zwischen allem finden, zwischen den neuen Sachen auf. Also ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als eine Inventur noch mit Zettel und Stift zu machen. Also ich glaube, das habe ich oft genug gemacht, wo ich sage, das möchte ich nie wieder. Ich möchte nie wieder durch so 30 Seiten durchblättern und nach einem Wein suchen, der super klein geschrieben ist. Da gehe ich lieber mit dem iPad in mein Kühlhaus oder in den Keller und tippe da den Namen ein und guck, ob das da ist oder guck, ob es nicht da ist. Ich habe das ganz gerne super, super sauber sortiert, dass ich zu Hause auf meinem Handy nach einem Wein suchen kann und weiß, wie viel ich davon noch im Keller liegen habe, dass ich auch von zu Hause einfach eine Bestellung machen kann oder für eine Veranstaltung planen kann, dass ich einfach die Sicherheit habe, das ist im Keller und nicht, ich muss jetzt dahin laufen und schauen, liegen da jetzt überhaupt noch 30 Flaschen von dem Ganzen oder muss ich das nachbestellen? Ich glaube, dass wir da technisch auf einem guten Stand sind, aber halt irgendwo den Mittelweg
finden müssen. Aber dann schon die personifizierte Weinbeschreibung. Also du möchtest deinen Wein schon selber beschreiben und lässt die nicht von irgendeiner KI beschreiben. Das hast du ein Beschreibestil? Also würdest du sagen, da könnte man Julian draus hören, wenn du einen Wein beschreibst? Gibt es Wörter, die du besonders gerne verwendest? Oder gibt es Metapher, die du nutzt? Also beschreibst du Weine mit Kölner Stadtteilen? Oder?
Ja, dafür bin ich noch nicht lange nur Kölner wahrscheinlich.
Aber wäre mal interessant, oder?
Das ist ja, so. Ja, auf jeden Fall. Ja, also so einige Metaphern werden natürlich auch für das Ganze verwendet.
Zum Beispiel, was magst du? Ist das immer so das eigene Hobby, was man damit reinbringt? Oder sind es so die eigenen Vorlieben? Oder sind es manchmal meist ja Sachen, wo man sich auskennt?
Ja.
Ist ja Quatsch, Fall. Wenn ich jetzt mit Fußballern dann irgendwie da arbeite und ich kenne mich überhaupt nicht mit Fußball aus.
Ja, also so ich finde Sportmetaphern sind eigentlich super, weil viele damit das Ganze verstehen.
Irgendwie relaten, ja.
So. Ja. Es ist natürlich super, super. Also wenn ich, das ist jetzt eher was ich im Freundeskreis benutzen würde, aber so, wenn das unglaublich salzig ist, es schmeckt wie eine Fahrradkappe, die ich 100 Kilometer getragen habe am Ende, also wo dann so der Salzrand am Rand mit dabei ist, so, das ist sowas, also ich finde das schon ganz, ganz interessant, sowas zu nutzen.
Und hier kommt Ihre Dorade in Salzkruste.
Ja, also es ist natürlich immer die Person, mit der ich über das Ganze spreche. Also ich glaube, da muss man sich auch auf den Gast drauf einlassen. Hat er Interesse daran, dass ich jetzt einen schlechten Witz noch in das Ganze mit einfüge? Oder ist das auch jemand, der das Thema Wein extrem seriös sieht und das Ganze auf die Fakten unterbrechen möchte, oder soll es da noch eine Anekdote zu dem Winzer mit dazu sein, dass ich den da und da getroffen habe?
Wenn du einmal die grüne Lunge Italiens, wenn du einmal Umbrien gesehen hast, wenn du einmal einen 2022er Rubesco von Lungarotti aus Umbrien im Glas hattest. Nein, lass mich anders anfangen. Wie kann man idealerweise einen Rubesco aus dem Jahre 2022 von Lungarotti beschreiben? Also es ist keiner dieser typischen Toskana-Protze mit Muskeln aus Eiche und einem geführten Instagram-Filter. Kein "Ich bin so teuer, dass du rot wirst" Wein. Sondern ein, und das ist positiv gemeint, Sonderling aus Umbrien, der dich mit einem schiefen Grinsen ansieht und sagt: "Hey, ich bin aus Torgiano, aber warte, bis du mich probierst." Dann errötest du vor Glück. Warum erröten? Das ist nichts anderes als der Name. Rubesco kommt vom lateinischen Rubescere und heißt nichts anderes als erröten. Giorgio Lungarotti hat ihn 1962 getauft, weil er wusste, dieser Wein macht genau das. Er bringt dich zum Strahlen, ohne zu protzen. Und dann ist er 2022, das Jubiläumsjahr, 60 Jahre später, und der Kerl tanzt immer noch wie ein junger Hüpfer. Also, nochmal, Umbrien ist nicht Toskana. Umbrien ist genau das, was die Toskana war, bevor die Influencer kamen. Authentisch, ein bisschen unterschätzt, mit Hügeln, die aussehen, als hätte Michelangelo sie kurz skizziert und dann gesagt: "Ach, lass mal, die sind so perfekt." Wo das genau ist? Im mittleren Tibetal, dort liegt Torgiano, ein Dorf, das klingt wie ein Tippfehler, aber Weingeschichte schreibt. Und es war Giorgio Lungarotti, ein Pionier, der nach dem Krieg die Familienfarm in eine Kantine verwandelte. Und mehr noch, 1968 die erste DOC Umbriens holte, als eine der ersten Italiens überhaupt. Und 1990 die DOCG für die Reserve. Die 10. DOCG des Landes findest du in Umbrien. Und selbst Hugh Johnson, also einer unserer Weingurus, schrieb damals: "Giorgio Lungarotti hat Umbrien auf die Weinkarte des Weins gebracht." Heute führen Chiara und Teresa Lungarotti, zusammen mit Mama Maria Gracia im Rücken, die seinerzeit das legendäre Weinmuseum 1974 mitbegründet hat, das Unternehmen. Über 250 Hektar. Dazu ein Olivenölmuseum und eine Stiftung. Das ist keine Kellerei, das ist ein Kulturimperium mit Rebstock. Denn Wein ist nichts anderes als Wissenschaft mit Poesie. Und das ist kein Schnickschnack. Das ist nur Respekt vor dem Land, das die Familie seit dem 18. Jahrhundert füttert. Aber hey, wenn wir über Wein reden, reden wir über Terroir. Und das ist hier kein Hintergrund, das ist der Hauptdarsteller. Torgiano liegt auf Hügeln, 200 bis 400 Meter über dem Meer, mit einem Blick, der dich sprachlos macht. Das Klima kontinental-mediterran. Mit diesen extremen Tag-Nacht-Schwankungen, die Säure frisch halten und Aromen wie in einem Slow-Motion-Film konzentrieren. Die Böden vom Rubesco sind nichts anderes als ein Mix aus Lehm, Sand und Kalksteinunterboden. Kalk gibt Mineralität, Lehm Saftigkeit und somit einfach perfekt für den Sangiovese, der den Rubesco dominiert, der ihm diese typische Kirsche, diesen erdigen Biss verleiht. Ergänzt wird das Ganze von Colorino für die Farbe, für die Frische, für die Würze. Und somit eben kein internationaler Superstar. Es sind die lokalen Helden, die seit Jahrhunderten hier wachsen. Das ist kein Wein aus dem Labor, das ist einer aus dem Boden, der sagt: "Ich bin hier." Also, der 2022er Rubesco von Lungarotti ist kein Statementwein. Er ist ein Gespräch zwischen Menschen, Reben und Stein. Emotional ohne Kitsch. Tiefgründig ohne abzuheben. Lebendig wie ein guter Witz, der nie alt wird. Und 2022, das Jubiläumsjahr, 60 Jahre nach dem Release, ist ein Jahrgang, der sagt: "Hitze? Trockenheit? Wir haben es hingekriegt. Konzentriert, frisch, mit der salzigen Lebendigkeit, die dich beim Trinken wachrüttelt." Also, auf Umbrien, das leise, aber laut lacht. Auf eine Familie, die nie aufgegeben hat, und auf dich. Bets weiß. Manchmal ist der beste Wein der,
der dich einfach nur erröten lässt. Mit Freude, mit Leben, mit einem Glas, das mehr erzählt als mancher Politiker in einer Stunde Sendezeit. Trink langsam. Genieße laut. Und wenn jemand fragt, woher der Wein kommt, sag einfach aus Torciano und lächelt. Denn der Rest erklärt sich von selbst. Vielen Dank für diesen so besonderen Wein, dem Hause Longarotti aus Umbrien und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Consiglio Vini. Gibt es Lieblingswörter? Also, die du, oder welche, wo du sagst, boah, wenn ich die höre, kollabiere ich?
Ich finde, feminin und maskulin finde ich so ein bisschen schwierig. Ich glaube, da gibt es einfach schönere Wörter, das Ganze zu umschreiben.
Weil es aus der Zeit gefallen ist? Also, weil das so, ja, keine Ahnung, 90er ist und ja, heutzutage also, ist man so diverser, oder?
Finde ich schon. Also, so okay. dieses, was ist feminin? Was zeichnet einen als maskulin aus? Also ich glaube, da fallen genug Menschen einfach aus dieser Form irgendwie raus, die man auch privat kennt, wo ich so sage, nee, passt auch zu dir nicht, das Wort. So.
Ja.
Deswegen benutze ich das ungern. Ich mag das ganz gerne, dass ich, bevor ich an den Tisch gehe, wenn ich gerade die Flasche frisch geöffnet habe, reinrieche und einfach noch mir nichts im Kopf zusammenreime, sondern an den Tisch gehe und einfach das raushau, was mir gerade in den Kopf kommt. Also das ist so wirklich das, was ich aktuell spüre bei dem Ganzen und nicht, was ich mir jetzt schon zurechtgelegt habe vor einer Woche und das aber aktuell gar nicht rieche, weil der Wein vielleicht auch in einer komplett anderen Verfassung zurzeit ist. Ich finde es da schön, einfach frei von der Leber wegzureden.
Also wenn man diese Art hat, Wein zu beschreiben, ist es lebendiger, wenn man die Weine dann auch jeden Tag anders beschreibt? Man erkennt zwar das Gleichnis da drin.
Klar.
Aber bei 30 Grad Außentemperatur beschreibst du Weine anders als bei minus 6 Grad und läufst mit einer Mütze rum.
Richtig. Ja. Und ich finde es auch schön einfach, ich schreibe gerne Textur vom Wein. Also so dieses, was habe ich am Gaumen? Ich habe, glaube ich, ein auch anders funktionierendes Gehirn irgendwie. Also ich, wenn ich einen Wein reinrieche, habe ich als erstes eine Farbe im Kopf. Also welche Stilistik gehen wir hier rein? Also es ist nicht, ich sehe Obst oder irgendwas, in welche Aromatik wir reinfallen, sondern ich sehe einfach erstmal eine grobe Farbe. Also das kann grün, das kann gelb, das kann, also in diesem Spektrum und von dem gehe ich dann weiter. Also das wird so die erste Schublade, die aufgemacht wird. Und dann geht es immer tiefer. Dann kommen irgendwann die Aromatiken mit dazu, dann die Textur, die wir am Gaumen haben, die Länge. Ich glaube, dass da einfach auch jeder extrem anders mit dem Ganzen arbeitet. Ich habe es schön, dass ich gerade eine Kollegin mit dazu bekommen habe, die jetzt auch im Thema Wein hier mitspielt. Und ich finde das super interessant, mir die Frage zu stellen, was trinkt sie gerne? Wie mag sie ihren Wein? Trinkt sie lieber warme Jahrgänge? Trinkt sie lieber kalte Jahrgänge? Aus welcher Region das Ganze? Ich finde dieses, sich in andere Menschen mit Zeit auch einzuversetzen, ein super interessantes Ding. Also
sollen wir das gleich live mal probieren? Sollen wir einen Wein probieren? Dann
super gerne.
Ja?
Können wir machen.
Dann bin ich auf deine Farben gespannt.
Schön. Ich habe es gestern Abend schon aufgemacht.
Schöne Nase.
Bisschen gestern war es noch ein kleinen Ticken reduktiver, noch so ein bisschen dicht kleistetter. Ich finde es jetzt, macht es gerade schön auf. Ist auch sehr, sehr interessantes befreundetes Weingut von mir. Also da habe ich auch schon einige Lesen mitmachen dürfen. Müsst jetzt hier auch einmal als Season 5, also so Lehrersystem, also auch fünf Jahrgänge jetzt schon bei dem Ganzen mit dabei.
Welche?
Das ist 19 bis 24.
Und immer in gleichen Anteilen oder?
Immer im gleichen Anteil im Ganzen hinzugegeben.
Ja. Also
das ist bei dem Ganzen relativ gleich belassen, auch ähnliche Parzellenstücke bei dem Ganzen. Hat zwar immer geschaut, dass das Ganze da auch gut mit hineinpasst. 100% Riesling.
Ja.
Wenn ich jetzt hier reinrieche, ich würde das erstmal so in dieses gelbe Spektrum einordnen, aber mit so einem leichten Hang zum Grün auch gehen, also so ein bisschen was Zitrisch-Frisches.
Ich finde das Grüne aber auch nicht unreif.
Nee, auf gar keinen Fall. Also auch finde ich ein grünes Spektrum bei mir im Gehirn ist auch noch nicht automatisch unreif abgeschmeichert. Also oft, wenn es so ein bisschen in dieses grünen, zitrische mit reingeht oder in die Stachel wäre, ist ja nicht immer eine unreife Aromatik. Ich finde, wenn es unreif wird, dann leuchtet dieses Grün bei mir im Kopf. So, dann ist das schon sehr extrem.
Also grün wäre die Farbe, die du dort jetzt von der Aromatik sehen würdest?
Grün gepaart mit dem Gelben, aber eher so ein bisschen was Helleres, Gelbes, Frisches bei dem Ganzen dabei. Finde, wenn ich so reinrieche, diese Reduktion ist bei dem Ganzen immer noch leicht da. Die Frucht wirklich eher im Hintergrund, das Ganze. Aber ich finde in der Nase schon super energiegeladen. Also ich rieche da rein und ich habe zwar die Filigranität irgendwo, ich habe irgendwo Anklänge, dass es so ein klein bisschen schmutziger ist, aber jetzt nicht dreckig. Und am Gaumen finde ich einfach, das hat wunderschön, es macht auf, es hat eine Länge, es hat eine Frische, es hat Salzigkeit, es hat eine super straffe Säurestruktur mit dabei, die einfach bleibt, Länge gibt und trotzdem so ein bisschen dieser ganz feine Gerbstoff, der einfach trotzdem die Frische noch mit unterstützt. Das ist ein bisschen was Kräutriges, ein bisschen was Würziges hinten raus. Einfach, ich finde es super spannend und auch sowas, was mit Zeit einfach super viel Spaß macht, über mehrere Stunden das Ganze getrunken, über einen Tag noch.
Hast du ein Weingut zu sagen, wenn du sagst, ein Freunde von dir, das hast du doch gar nicht weiter erwähnt.
Von wem das ist? Das Ganze ist.
Kann der Zuhörer nicht lesen.
Genau. Er ist vom Weingut Bergkloster, der ja so ein Grübe das Ganze macht. Ist direkt in Rheinhessen, spielt dort super schöne Lagen, alles Zero-Zero ausgebaut, von super einfachen Einstieg bis auch Moorstein, was leider nicht Moorstein heißen darf. Genau, aber es sind grandiose Sachen, die wir da gehen. Das Ganze jetzt hier leider noch nicht auf dem Markt, das Ganze ist noch ein Sample, aber ich glaube, das zeigt, was für eine straffe Stilistik der Jason da zum Glück auch auf den Tisch liegt.
Was siehst du in dem Wein? Siehst du den Riesling da drin? Siehst du Rheinhessen da drin oder siehst du den Winzer da drin?
Das Problem ist, dass ich in den Weinbergen schon stand. Ich sehe die Weinberge bei dem Ganzen.
Aber ist das für dich typisch, wenn du reinriechst, ist Riesling oder ist Rheinhessen oder ist das, oder kann man das gar nicht so differenzieren, sondern ist so.
Das ist das Weingut Bergkloster, was ich in
den Ganzen. Die Handschrift des Weingutes, was du dann darin finden möchtest, und das ist primär und der Rest ist mehr oder weniger nur ein Teil des Puzzles, genau, die das ganze Bild ergeben.
Gibt natürlich auch, also je nachdem, was das Weingut halt auch rausstellen möchte, ich merke bei Jason auch immer die Bödentypizität hinter dem Ganzen. Also wenn ich hier jetzt nochmal den Moorstein gegenstellen würde, merke ich, dass es wesentlich klarer, salziger, kalkiger nochmal im Gegenzug zu dem Ganzen ist. Aber in dem rieche ich rein und weiß, von wem das Ganze ist. Also da merke ich eher die Handschrift, auch wenn das Winemaking dahinter ein relativ simples ist. Aber die Stilistik, die dort aus dem Keller kommt, nehme ich sofort wahr.
Hast du sowas schon mal bei einem anderen Winzer erlebt? Also wenn du den Wein riechst, würdest du den unter 1 Milliarde Weine wiedererkennen oder Weine aus dem Haus Bergkloster wiedererkennen? Kann man die Handschrift so stark rausschmecken oder?
Ich glaube schon, dass wir das bei einigen Winzern gelernt haben über die Zeit. Wahrscheinlich sind es halt auch die Dinge, die wir mehr trinken, wo wir uns sicher sind, wer macht das Ganze. Würde schon sagen, dass wir da so einige Sachen haben, wo man blind sagen könnte, das spielt in diese Stilistik. Also wahrscheinlich haben 3 Winzer die ähnliche Handschrift bei dem Ganzen, wo man dann vielleicht auch nur den Drittel Chance hat, das Ganze jetzt in der Blindverkostung zu nailen. Aber ich würde sagen, dass wir schon einige Winzer haben, die eine ganz, ganz klare eigene Stilistik auffahren und das ist auch sehr, sehr schön so ist.
Parallelen Situationen genauso. Bei Büchern kann man ja manchmal sagen, okay, das kann der Schriftsteller sein, bei Gedichten, bei Musikern, bei Bildern, richtig, bei Köchen.
Ja.
Dass man halt ein Gericht sieht und sagt, boah, das könnte aus dieser Küche sein, es könnte der Signature-Dish sein, dann. Für dich eher ein singulärer Wein oder ein Speisebegleiter? Also wenn du so einen Wein probierst, hast du automatisch ein Gericht aufpoppen oder lässt du dich im Wein fallen und nördest dich in den Wein rein? Oder genießt ihn einfach oder lässt dich zurückfallen oder?
Ich habe da eher das Problem, dass ich selten vom Wein aus auf das Gericht gehe. Also klar, das ist für mich hat das immer noch so was mit dieser Sommelier-Prüfungssituation zu tun. Du hast den und den Wein jetzt ausgesucht, dazu musst du eine Speise machen oder die ganz klassische Restaurantfachausbildung oder Hotelfachausbildung, wo du das quasi in der Prüfung machen musstest. Den Moment gab es seitdem halt einfach nicht mehr so. Ich krieg
meiner Situation ist, dass ich kriege die Speise vorgesetzt und suche den Wein dazu aus. Also dieses, das finde ich, ist eher dann eine Kochaufgabe. Wenn ich sage, ich stelle dir hier den Wein hin und du machst mir das Gericht dazu, eine super spannende Sache könnte das sein, aber so habe ich noch nie gearbeitet. So, und deswegen finde ich das immer relativ schwierig, vom Wein auf ein Gericht zu arbeiten. So, klar kann ich in dem Gericht mit super viel Feinheiten mich darauf hinarbeiten, dann reibe ich da nochmal so ein bisschen eine Zitronenschale über das Ganze rüber, gehe nochmal so in dieses Zitrische rein. Ich glaube, da sind die Wege nicht limitiert. Also ich glaube, ich kann zu jedem Wein gefühlt 20 Gerichte hinstellen und die würden alle, auch wenn sie komplett verschieden sind, zu dem Ganzen passen.
Ich finde es persönlich auch schwierig. Also viele besprechen es als absolutes Optimum, wenn du sagst, du kochst ein Gericht zu einem Wein oder kannst nach dem Wein kochen, weil der Wein fertig ist und das Gericht kann man modifizieren. Ich bin da eher auf deiner Seite, wahrscheinlich auch, weil ich da irgendwie noch in dieser Kellner-Bababa-Situation bin, weil ich versuche dann weiterzudenken und würde mich dann fragen, welche Phase von dem Wein meinst du? Meinst du die, die wir jetzt gerade, wenn er aufgemacht ist, oder meinst du die Phase in 5 Minuten? Also über welchen Wein sprechen wir? Den im schmalen Glas oder den im breiten Glas? Reden wir über den Wein bei 6 Grad oder bei 18 Grad? Also wann genau möchtest du den Wein ansprechen mit deinem Gericht, was du absolut perfekt dazu konzipiert hast?
Ja.
Und dann ist es auch wieder nur was total Profanes, wo du sagst, okay, ich greife entweder die verschiedenen Intensitäten oder die Säurelationen oder die verschiedenen Aromen auf, sieh den Wein aber nur in einem Stadium. Und das ist für mich dann eigentlich fast zu eindimensional gedacht. Deswegen bin ich dann auch lieber der Typ, wo ich sage, ich nehme den Wein, nehme das Gericht irgendwie als Fundament und schaue, wie der Wein sich verändert, wie er da auf das Gericht reagiert oder das Gericht dann auch auf den Wein reagiert, ja, und sich dadurch verändert. Und versuche dann da einfach so ein bisschen intensiver mit umzugehen, kreativer und versuche sensibler das Ganze zu betrachten. Und nicht immer, ich habe ein Puzzleteilchen, brauche das nächste dazu oder irgendwie 2 Schablonen, die ich übereinander lege.
Ja, verstehe ich. Also ich habe gerade auch das erste Mal drüber nachgedacht, dass ich, wenn ich in ein Restaurant gehe und eine Flasche bestelle, dass ich danach nicht das Essen nach der Flasche aussuchen würde.
Hm.
Also dass ich gut, wahrscheinlich auch das Ding habe, ich möchte eine Flasche, mit der ich mich wohlfühle über den Abend, was ich dann dazu konsumiere an Speisen ist, außer es ist komplett konträr, also ich würde jetzt keine Austern mit Rotwein bestellen, aber dass man da für mich nicht so großartig drauf schaut. Ich kann auch mal einen Gang essen, ohne was vom Wein dazu zu trinken, wenn es dazu irgendwie nicht passt. So, aber ich finde, dieses Wein-Speise-Kombination ist eine Sache, die ja viele Stadien durchläuft. Auch einen Gang, der mir am ersten Tag hingestellt wird, wandelt sich nochmal über eine Woche ab und der Koch macht vielleicht eine Prise mehr Salz an das Ganze ran. Deswegen finde ich auch immer so dieses Schwierige, wir schicken den Gang jetzt einen Monat zwischendurch das Ganze nochmal nachzuprobieren, nochmal nachzuverkosten, bin ich immer noch zufrieden mit dem Wein dazu. Klar ist es auch bei uns irgendwann abgestumpft, weil ich habe diesen Wein jetzt 60 Mal probiert schon und irgendwann gibt er mir auch nicht mehr den Kick wie am ersten Tag, weil ich habe es einfach jeden Tag am Gaumen, aber ich glaube, dort immer nochmal zurückzuprobieren, nochmal zu überlegen, ey, ist das Ganze so? Und ich glaube, wir haben einfach das positive Feedback der Gäste, was uns einfach immer wieder bestärkt oder auch wenn Gäste sagen, fand ich jetzt nicht so passend zu dem Ganzen, dass man da jetzt auch nicht sagt, nee, aber habe ich ausgesucht, das ist schon richtig so, finde ich komplett falscher Ansatz. Ich glaube, man sollte sich da schon überdenken. Finde da nur, dass wir auch irgendwo beim Wein ein Standing haben sollten, dass wenn ich irgendwas einem Gast einschenke und der nur ins Glas reinriecht und sagt, nee, möchte ich nicht, finde ich immer ganz schwierig, weil das Ganze ja mit der Speise funktionieren soll und ich glaube, dass die wenigsten, die in einem Restaurant sind und eine Menüfolge essen, den Teller probieren und sagen, gehen Sie das mal in die Küche zurück, gefällt mir nicht. Ich hätte gern was anderes. Und ich glaube, dass wir dieses Thema beim Wein auch haben. Und da finde ich manchmal ist so ein bisschen die Wertschätzung hinter dem Essen noch gelandet. Also ich glaube, dass man sich da auch mehr auf das Ganze einlassen sollte.
Aber vielleicht auch, weil es austauschbarer ist.
Ja.
Aber das ist also, ich kann ja schnell einen neueren Wein holen, als dass ich wirklich ein anderes Gericht habe. Ich weiß, was du meinst. Und manchmal sollte man da ein bisschen mehr Mut zeigen, um sich darauf einzulassen, zu sehen, was der andere sich dabei gedacht hat.
Also ich glaube, wenn du irgendwo hingehst und dich jetzt nicht großartig damit beschäftigt hast, was gibt es dort, dann, du kommst bei uns rein, dann komme ich auch zu dir am Tisch und sage, ey, wollt ihr die Getränkebegleitung? Wir arbeiten in dem Ganzen ein bisschen naturnah, da ist zwischendurch was dabei, was so ein bisschen Schalenkontakt gemacht hat. Also wir versuchen ja, die Gäste schon von vornherein abzuholen und auch in die Richtungen zu denken, wie sie das Ganze haben möchten. Und ich finde es dann einfach manchmal schade, wenn dann einfach so die Gläser zur Seite geräumt werden und du das Ganze mitnimmst und aber auch weißt, die schütte ich jetzt einfach in Ausguss, weil die Gäste haben dran genippt. Ich kann das jetzt schlecht irgendwie zurück
in die Flasche. Selbst konsumieren oder?
Richtig, ja. Ne? Auch wenn man es gerne machen würde, aber ich glaube, das ist finde ich schade einfach, sagen wir es mal so, Wein punchen oder irgendwas oder jetzt eine Cola draufkippen oder so, finde ich schwierig. Ich verstehe, dass es irgendwo, wenn ich in der Pfalz bin und eine Schorle trinke, dass es total mit dazugehört und so.
Aber wo sind deine Grenzen da? Also ist eine Schorle für dich schon die Grenze oder ist es dann wirklich ein Limonadengetränk oder ist es bei Stroheim warst du vorher nicht der größte Fan? Weiß nicht, Eiswürfel, ist das so ein Thema? Wäre das, wenn ich jetzt bei dir im Restaurant bin und angenommen, du bin bewusst provokant, du stellst mir einen Schalenkontaktwein hin, tolle Formulierung, stellst mir einen Orangewein hin und ich bestell mir ein Riesling-Kabinett dazu und kipp das dann zusammen und trink das dann, würdest du dann mit Messer ausholen oder, also hast du da Grenzen oder sagst du, hey, it's your choice? Sollten wir Grenzen haben in dem Sinne, oder ist es unsere,
okay, ja,
sind wir verlängerter Arm des Winzers, der einfach, also wo wir dann sagen, wir judgen in the name of the winemaker?
Dann fände ich's, würde ich sagen, lass uns doch lieber nach was gucken, was vielleicht in dieser Stilistik ist, wo wir jetzt nicht zwei Sachen zusammenkippen müssen, die nicht zusammengehören. Lass uns doch die beiden Flaschen vielleicht auch von deiner Rechnung nehmen, dass wir uns hier in die Schublade nehmen und ich verkaufe die in den nächsten Tagen weiter oder.
Wären es körperliche Schmerzen für dich?
Ja, schon. Wow. Also ich muss sagen, ich habe vorgestern etwas probiert, was ich einfach auch schlimm fand. Das war ein Getränk, was ein weinhaltiges Getränk, was mit Radleraroma aromatisiert wurde. Also es war eine Weinschorle, die nach Radler geschmeckt
hat. Ja, ich weiß, ich habe das letztens im Supermarkt gesehen, gibt es wirklich. Also ich
habe das kostenlos bekommen, dieses Produkt, und ich habe es probiert und ich habe es nicht verstanden. Also ich verstehe es einfach nicht. Hm. Für was? Warum brauchen wir das?
Aber das ist ja extrem. Das ist letztlich wahrscheinlich auch so ein kleines Grundproblem, warum. Klar ist Wein Alkohol, aber warum Wein zu Alkohol mit dazugezählt oder warum wir da ein Problem mit haben, weil für uns ist ja Weinkulturgut. Jetzt sind zumindest diese 2% handwerklich produzierten Wein, die es auf der Welt gibt, würden wir klar rausseparieren, würden sagen, das ist so viel mehr als reiner Alkohol.
Ja.
Und das andere, wenn du sagst, wir haben diese weinhaltigen Mixgetränke, diese Alkopops oder was auch immer, dann ist es eine ganz andere Art von Droge, die man konsumiert. Oder das ist dann reine Droge, die man konsumiert, die halt irgendwie lecker ist.
Ja.
Ähnlich wie Zucker, Coca-Cola. Und es gibt ja auch schöne Limonaden. Also kann man ja da so ganz, ganz grob mit differenzieren. Also das würde ich da auch bei dem gar nicht mit reinwerfen. Aber angenommen, wir hätten zu Hause ein Cabernet Sauvignon Merlot. Mhm. Du würdest nie hingehen und würdest das miteinander kombinieren, um zu sehen, was dort bei rauskommt und ob das interessant sein könnte.
Doch, das sehe ich als ein
Lernprozess.
Ein Lernprozess, exakt. Ja. Das ist, das habe ich auch schon häufig gemacht, aber das ist ja, wenn wir es auf das betrachten würden, ist es ja im Champagner, im klassischen Bordeaux, sind es ja auch Weine, die miteinander küvettiert werden.
Aber ein Gast tut es im Restaurant nicht machen. Ich weiß, ich bin provokant.
Ja, klar.
Aber
klar.
Er macht ja im Prinzip nichts anderes. Er küvettiert dann zwei Sachen und sagt, damit ist es vielleicht interessant und entspricht meinem Geschmack. So, who cares, warum nicht? Ich weiß, weil der Winzer sich Mühe gemacht hat und ich will auf nichts hinaus. Ich wollte jetzt gerade fragen, weißt du, worauf ich hinaus will? Ich will auf nichts hinaus. Ich will einfach nur Gedanken irgendwie spielen.
Nee, das aber es ist, glaube ich, wenn ein Koch was total wunderbar auf den Teller anrichtet und ich jetzt die Gabel nehme und das alles als ein Brei zusammenmatsche und dann esse, würde ich das auch nicht schön finden. Oder das konzipierte Gericht kommt an den Tisch und ich würde es im Blender geben und dann nochmal probieren.
Wäre es eins oder wenn du dann, haben sie auch Ketchup? Und die große Flasche rüber. Richtig. Das ist ja auch, also das ist ja keine Ahnung, bezahlt, ich mag es noch nicht und dann nehme ich halt ein bisschen Ketchup, dann wird es lecker.
Richtig.
Ja, stimmt, ist nichts anderes, ja. Hast du recht, bin ich bei dir.
So, und mir tut das einfach weh. Ich würde dann aus Winzersicht auf das Ganze schauen und hätte einfach Emotionen dabei. Ob sie jetzt wütend oder einfach enttäuscht bei dem Ganzen sind, sei mal dahingestellt. Aber ich würde hoffen, dass der Gast vorher die Kommunikation mit mir sucht und sagt, dass, wie es ist, gefällt mir überhaupt nicht. Finden wir einen anderen Weg zu dem Ganzen? Hast du irgendwas? Ansonsten würde ich jetzt den Kabinett in mein Eulenschwein reinkippen und dann hätte ich eine Ebene, wo ich sagen würde, ey, ich habe da was, das hat so ein bisschen Restlüsus-Schwänzchen, das ist auf der Schale vergoren, das ist eigentlich genau das, was du jetzt hier auch tun würdest, nur schon vom Winzer gemacht. So, das ist ein fertiges Produkt, das soll so dastehen. Ich glaube, das würde mir
emotional wohler tun.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist Ich sehe das, dass wir einen Spritzer trinken, dass wir eine Schorle trinken, dass das irgendwo ein Erfrischungsgetränk ist, was leichtes ist und irgendwo auch Kulturgut ist, dass das irgendwo mit zu dem Weinbaugebieten mit dazugehört. Aber das sind ja auch ganz selten die großen Weine, die dort verschwollt werden. Also wenn mir jetzt jemanden...
Sollte aber trotzdem, sagt zumindest jeder, der aktiver Schorle-Trinker ist, ein handwerklich gutes Produkt sein, was halt natürlich dann auch irgendwo
einen
gewissen Grundanspruch hat und zumindest rein chemisch keine Schmerzen verursachen sollte.
Das auf jeden Fall, aber ich brauche jetzt keinen Grand Cru verschollen oder kein großes Gewächs. Das fände ich dann schon wieder nicht gut.
Aber auch zum zweiten Wein. Bin gespannt, welche Farben du da siehst. Mhm. Das ist für mich so ein typischer, wie kann man das beurteilen, wie kann man das skizzieren? Zum einen gebrandeter Wein, Vorurteilswein. Mhm. Witzigerweise sind das Buschreben, sind das 60 Jahre alte Reben im Salento. Also ganz interessante Grundvoraussetzung. Es ist eine Rebsorte, die natürlich sehr provokant ist, weil es eine gewisse Trinkerschicht gibt, die das mehr oder weniger mit einem gewissen Stil assoziieren. Es ist nicht die gleiche Rebsorte wie ein Zinfandel, aber zumindest gibt es viele Parallelen zum Zinfandel. Und Zinfandel ist eine Rebsorte, die hochklassige Weine erbringt, außergewöhnliche Weine erbringt, tiefsinnige Weine, individuelle Weine erbringt, wo es akzeptiert wird. Beim Primitivo akzeptiert das kaum jemand. Man ist da so in diesem Rasterdenken, wo man eigentlich intuitiv das sofort abwählt. Das Weingut selber hat keine eigenen Rebberge, kauft die Sachen zu und selektiert da sehr, sehr stark. Kommt ursprünglich aus der Toskana, machen damit die besten Chianti und wollen dort eine ganz eigene Philosophie mit ihrem Wissen aus der Toskana implantieren, um dieser Rebsorte eine neue Identität zu geben oder teilweise auch andere Identitäten. Ich wollte damit einfach auch nur... Warum ich den mitgebracht habe. Warum also gerade den, der mich einfach deine Meinung dazu interessiert, wie du mit so einem Wein umgehst und wie du die bewertest, wie du die siehst. Also jetzt, weil du es ja eben noch mit den Farben angesprochen hast, welche Farben du da siehst.
Ich würde hier tatsächlich so ins sehr dunkelrote gehen. Also fast schon farbtechnisch, wie der Wein selber dasteht. Also auch schon mit so wirklich leicht ins Schwärzliche von den Reflexen so mit reinzugehen. Also es wäre schon sehr, sehr dunkel, so diese Nase, diese dunkle Frucht, das hat für mich so ein bisschen was würzig, tiefes, aber auch eher so ein bisschen diese dunkleren Gewürze, also so ein bisschen so ein Kardamom, dann ist ein bisschen was Pfeffriges auch mit dabei, so ein bisschen was Lorbeerblattiges, also hat Würze und Frucht, die Frucht finde ich jetzt gar nicht mal so plakativ, würde ich jetzt mal sagen, also sie ist da, aber sie ist jetzt nicht, hallo, hier bin ich und nimm nur mich wahr, sondern auch, man kann wirklich schon schön an der Frucht vorbeiriechen. Ich finde es interessant, also es ist eine super, super vielschichtige Nase, also wirklich so dieses Würzige, so ein bisschen in dieses Winters-Weißes abdriften, also das
versetzt mich direkt auf eine Jahreszeit irgendwie. Also das wäre jetzt was, was ich im Sommer auf der Terrasse nicht anfassen würde, irgendwie von der Aromatik. Das wäre dann wirklich sowas, wo ich sagen würde, boah, wenn der erste Schnee fällt, dann macht das richtig Spaß aufzumachen und dort reinzuriechen und so ein bisschen dieses würzige Tiefe zu haben.
Schön.
Welche Prozent Alkohol?
14.
14, okay. Das ist ja schon eingebunden, also ist jetzt nichts, was alkoholisch stehen bleibt, also schön. Also, würzig, schön von der Struktur, frisch, leicht, aber jetzt nicht das, was wir beim Pinot als frisch und leicht empfinden, also nicht die Säure, nicht die geradlinige Säure und die Frische hinter dem Ganzen, es hat einfach Druck, es hat Körper, es ist ein Maul voll Wein, ohne jetzt irgendwie großartig Ecken und Kanten zu haben, es hat die Tiefe, die Würze, finde es ganz, ganz interessant. Ich glaube, dass wir viel mehr Wein einfach blind eigentlich trinken sollten, also das Ganze einfach ins Glas geben sollten und dann erst uns am Ende damit beschäftigen, was ist das überhaupt, sondern dass wir einfach auch vorurteilsfrei an alles rangehen, dass wir jetzt nicht sagen, das Weingut habe ich mal getrunken, fand ich scheiße und deswegen probiere ich das Ganze jetzt nicht mehr und ich bin im Kopf damit vorbelastet, dass das Ganze doof ist. Ich glaube, da sollten wir viel mehr so ein bisschen die Scheuklappen auflassen eigentlich, ja, ne? Also, dass wir ein bisschen vorurteilsfreier in das Ganze hineingehen, ob das Ganze uns dann gefällt oder nicht oder ob wir das vertreten können, das können wir ja dann im zweiten Weg irgendwo entscheiden.
Aber ich hätte auch als solches, wie wir die Vorstellung von Primitivo haben, nicht erkannt. Nee. Hätte ich ihn blind probiert.
Nee.
Daher finde ich den Gedanken gut, mal wieder blind probieren, einfach probieren, dann zu gucken, wie man ihn dann irgendwo rated oder irgendwie bewertet. Und ist für mich aber nicht unbedingt der Wein für einen absoluten Einsteiger, die ja dann oftmals Primitivo trinken. Wie erklärst du jemanden, der kompletter Weinneuling ist, warum Wein so faszinierend ist?
Ich glaube, weil wir einfach oder ich in dieses Thema super viel reininterpretieren kann, man super vielschichtiges Thema hat, es sei von Region über Klimazonen bei dem Ganzen, dass es sich alles auf den Wein auswirkt, dass ein Produkt ist, was sich über die Welt verteilt und in Regionen vordringt, die wir auch frisch auf dem Zettel haben, man nie ausgelernt haben kann bei dem Ganzen. Das ist man macht eine Schranktür auf und es kommt immer die nächste. Also man kann sich quasi in dem ganzen Thema verlaufen und kommt am Ende raus und sagt, okay, wir können noch einen Ticken tiefer gehen. Das ist einfach eine never-ending Story ist und wir, glaube ich, auch nie alles getrunken haben können. Das ist einfach auch eine super Sache ist, dass es sich einfach immer lohnt, tiefer in das Thema hineinzugehen, weiterzuschauen und neue Winzer zu entdecken, neue Philosophien hinter dem Ganzen. Es ist ja, die Landwirtschaft wird immer im Wandel sein. Es wird immer irgendwas Neues auf den Markt kommen. Seien es neue Gläser, seien es neue Traktoren, seien es neue Flaschen bei dem Ganzen. In welche Richtung gehen wir bei dem Ganzen? Und dass es ein Thema ist, wo wir vielleicht die nächsten 5 Jahre so ein bisschen voraussagen können. Aber was dann kommt, sehen wir. So, und das ist, glaube ich, wie eine Serie, die wir gucken können, die einfach nie endet und trotzdem keine Spannung verliert bei dem Ganzen. Ansonsten ist es ja oft, dass die letzten Staffeln, weil man nochmal gemerkt hat, dass gucken jetzt viele Leute schlechter wird, weil ja nicht so viel Zeit investiert wird. Und das finde ich beim Wein einfach nicht. Man findet immer das, was einen auf Spannung hält. Und ich glaube, das kann nicht viel.
Und die Entwicklung ist, wie du sagst, eben unendlich. Aber die Entwicklung bei dir, würdest du irgendwas deinem 18-jährigen Ich raten? Wenn du zurückdenkst und wie es vielleicht bei dir angefangen hat, würdest du irgendeine Abbiegung anders nehmen in Sachen Wein?
Ich hätte, glaube ich, weitaus früher mehr Zeit auf Weingut verbringen sollen. Ich fand diesen Austausch oder also nicht nur auf einem Weingut, auf mehreren Weingütern, diese Fahrt zu Winzern, diesen Austausch mit Winzern, ich finde, das ist zwar super schwer, sich erstmal zu überzeugen zu dem Ganzen, das in einem jungen Alter zu machen, wo man weiß, der Gegenüber weiß theoretisch, ich kann nicht so viel wissen. Ne? Ich bin jetzt gerade 20, 21 Jahre, ich finde dieses auf das Weingut gehen, mit dem Winzer über das Ganze zu sprechen und vielleicht auch ein bisschen über das Ganze zu philosophieren, warum es dumme Nachfragen bei dem Ganzen zu stellen, weil der kann mir das wesentlich besser erklären und bringt mich dann vielleicht auch noch mit in den Keller, zeigt mir das Ganze, nimmt mich noch mit in eine Lage und zeigt mir, warum das Ganze mehr Sonne kriegt, warum er die anderen Lagen für das und das benutzt. Ich glaube, dass das eine Sache ist, wie man super schnell Wissen aufsaugen kann, super interessiert an dem Ganzen ist und schneller zu Wissen kommt. Ich glaube, ansonsten würde ich sagen, habe ich sehr früh mit dem Thema angefangen, was ich sonst jedem raten würde, auch der noch in jungen Jahren steckt, einfach keine Angst vor dem Thema zu haben.
Mhm.
Ich glaube, zum Anfang hatte ich das auch noch, dass ich so ein bisschen verschlossener vor dem Ganzen war, aber irgendwann einfach gesagt, das ist jetzt das Thema, mit dem möchte ich mich weiter beschaffen für mein ganzes Leben, wusste ich da in dem Endeffekt noch nicht, aber ich glaube, dass ich angekommen bin in dem Thema oder dass ich das immer noch liebe, ist, glaube ich, das Ding, dass man jedes Jahr irgendwie noch versucht, auf eine Lese zu fahren und dort mitzumachen.
Ja, auch in eine Region zu reisen. Also man lernt ja bei kaum etwas so,
richtig,
also so unglaublich intensiv, als wenn du in einer Region bist, was wir vorhin auch schon ganz kurz hatten. Welche Weinregion findest du am faszinierendsten? Also welche muss man unbedingt bereisen, wenn man da jetzt entweder mit dem Thema anfängt oder die noch nicht gesehen hat?
Ich fand es super spannend. Ich war vor 2 Jahren war ich mit dem Fahrrad ein bisschen unterwegs und habe jeden Tag so einen Zwischenstopp auf dem Weingut gemacht und habe mir so die Region angeguckt und ich war fasziniert vom Jura. Einfach die Schönheit der Region, diese
von wo?
Vom Jura. Diese Region, diese kleinen abgelegenen Örtchen. Also ich bin selbst auf dem Dorf aufgewachsen, aber das ist so sehr ländlich bei dem Ganzen. Sehr bäuerliche kleine Betriebe, die super offenherzig, super liebevoll waren, wo du dann angekommen bist und wo schläfst du heute Nacht? Nee, noch nirgendwo. Ich habe ein Zelt dabei, ja. Hack dich bei uns im Garten, wir haben dann eine Feuerstelle, machst du dir abends noch Feuer an oder kommst du uns und wir essen was. So dieses Herzliche fand ich da sehr, sehr schön. Einfach auch landschaftlich. Ich finde das ist eine super schöne Sache, die Region zu bereisen mit dem Fahrrad, weil es einfach sehr entschleunigend ist. Man nimmt den Weg komplett wahr. Ich bin erst durch Deutschland, bin dann ins Elsass, bin dann ein bisschen durchs Burgund und dann im Jura am Ende gelandet, wo man einfach so langsam auch an den Weinbergen vorbei.
Alles mit dem Fahrrad?
Ja, komplett. Und
so. Nein, wie viele Kilometer waren das dann?
Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber also ich glaube, es waren an die kurz vor 2000. Ja. Mit viel Gepäck.
Und das an 2 Tagen?
Nee, an 2 Wochen. Also
nicht, aber trotzdem, wow.
2 Wochen, genau.
Krass.
Ja. Das war so mein Sommerurlaub bei dem Ganzen, was mir auch so den Abstand zum Job, glaube ich, gibt, weil es einfach so diese Sache ist, wir sind den ganzen Tag mit Menschen und das ist immer
dein Jakobsweg sozusagen.
Richtig, es ist immer Trubel um uns und so. Ja. Das ist dann dieses Ding, ich steige aufs Fahrrad, ich habe meine Ruhe und wenn ich möchte, dann gehe ich unter Menschen und fange das Ganze an und war super schön, hat mir super viel Spaß gemacht.
Irre.
Und ist, glaube ich, für mich das Bessere, als in ein Auto zu steigen. Dann bin ich an einem Weingut angekommen, habe aber vorher gar nicht links und rechts geguckt, weil entweder der Fahrer muss sich auf die Straße konzentrieren, konnte gar nicht so großartig auf die Weinberge gucken und die sind dann ja auch alle irgendwie ein bisschen abgelenkter, als wenn ich auf dem Fahrrad sitze und keinen Strom für mein Navi und für mein Handy habe, sondern einfach jetzt hier da sitze und trete. So, und ich glaube, das ist eine sehr entschleunigte Art von der Weinreise.
Was wäre dein Leben für einen Wein?
Ich glaube, Schaumwein ist da schon so die gute Sache. Ich kann mich gut in Situationen anpassen. Also Schaumwein kannst du zu allem machen, kannst du zu einer Trauerfeier machen, kannst du zu einem Geburtstag machen, kannst du zu vielen Essen begleiten und ist irgendwie nie unangebracht, das Ganze, wenn man irgendwie aufkreuzt mit einer Flasche Champagner. Ich glaube, da sagt keiner so, dann verschwind mal wieder. Ich glaube, das wäre so mein Ding. Ich kann laut sein, ich kann leise sein, ich kann das sein, wofür man mich gerade braucht oder das, was ich möchte. Ich glaube, das wäre so die Stilistik, die mich gut ausdrücken könnte.
Wärst du eine Brand oder wärst du ein Winzerchampagner?
Auf jeden Fall Winzerchampagner. Sehr klein, keine Dosage bei dem Ganzen, Blut in der Tür. Das ist schon ganz klar.
Cool. Gibt es jemanden, mit dem du gerne mal einen Wein trinken würdest? Egal, ob tot oder lebendig?
Ja, auch ausschließlich um diese Philosophie, dieses Weinbau-Thema irgendwie noch tiefer zu begreifen, wäre, glaube ich, sowas ganz interessant. Marcel Lapierre, der ja einfach auch für diese Naturweinbewegung einen großen Step getan hat und dort Vorreiter und auch das Ganze ja gastronomisch schon früh gesehen hat. Ich glaube, das wäre einfach eine Sache, die, wo ich glaube, ich viel rausziehen könnte. Ich viel, viel weiteren Gedanken haben könnte, wie hat das damals funktioniert und wie verrückt musst du eigentlich sein, um genau das durchzuziehen und auch mit Fühlskraft genauso weiterzumachen, weil ich glaube, der Gegenwind, der damals da war, war sehr harter und ich glaube, das muss mit viel Ehrgeiz und auch Selbstdisziplin zu tun haben, sich da zu sagen, ey, das ist der richtige Weg für mich und den fahren wir jetzt weiter. Das werden die Leute vielleicht in 5 Jahren verstehen, vielleicht auch erst in 20. Und ich glaube, das wäre so ein Gesprächspartner, wo ich viele Stunden lang einfach nur zuhören würde.
Und so. Welchen Wein würdest du aufziehen, wenn du den Wein auswählen könntest, dürftest, müsstest?
Ich glaube, das wäre wahrscheinlich sehr konträr zu dem, was er produziert hat. Ich glaube, es wäre dann schon deutscher Riesling. Deutscher Riesling, natural gearbeitet. So ein bisschen was Frisches, Leichtes, was jetzt nicht zu viel Trinkwiderstand hat, dass man auch einfach dort soll der Fokus auf dem Gespräch sein, nicht auf dem Wein. Der Wein soll nebenher laufen und auch vielleicht so ein bisschen das Gespräch leichter machen, aber das soll nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Man soll vielleicht mal 5 Wörter darüber sprechen können, aber da geht's mir weniger um den Wein in dem Fall.
Gibt's irgendwas, was du vorhast, um dein Wissen, deine Erfahrungen zu teilen? Also schon mal drüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben, irgendwie zu publizieren, irgendwie das nach außen zu tragen, planst du eine Weinbar, irgendwie irgendwas, was für dich so ein Herzensprojekt in Verbindung mit dem Produkt wäre oder mit dem Wein als solches oder mit?
Ja, also auf jeden Fall, so schreiben ist nicht das, was mir jetzt großartig liegt, da überlasse ich das lieber Leuten, die das wirklich gut können.
Findest du nicht, dass Zombies publizieren sollten in der Form und Art und Weise? Weil sie, man hat ja Wissen, man teilt dieses Wissen, reicht das, wenn die es im Restaurant machen? Also sollte man sich da keinen anderen Kanal suchen, um das irgendwie mit jemandem anderen auszutauschen?
Ja, also ich glaube, da muss jeder irgendwo selber seinen Weg finden. Ich finde es schön, im Restaurant das Ganze zu machen, weil ich kann einfach schöner sprechen, als ich das Ganze runterschreiben würde. Ich würde es, glaube ich, sobald ich schreibe und lese, würde ich viel zu datenbezogen machen. Dann wird es wirklich nur um Daten und weniger um Gefühle bei dem Ganzen geht. Ich bin niemand, der großartig Gefühle unterschreiben kann, also so ein Liebesbrief oder sowas zu schreiben, wäre jetzt nichts für mich. Da wäre es dann schon sehr auf Daten bezogen, das Ganze. Deswegen mag ich das lieber, mich so ein bisschen auszudrücken bei dem Ganzen. Ich hätte unglaublich viel Lust, irgendwann mal eine kleine eigene Weinbar oder irgendwas zu haben, wo man sagt, ist ein super fair kalkuliert. Wir sind der Spot, wo Leute, die sich mit Wein beschäftigen wollen und aber nicht dafür ins Restaurant gehen wollen, um große Weine zu trinken, sondern das Ganze einfach vor Ort machen können mit einem super fairen Aufschlag, wo man sagt, ey, ob das jetzt ein Gutswein ist oder ein Grand Cru, es kostet beides 25 Euro mehr, als ich das Ganze eingekauft habe oder 30 Euro mehr, sodass man einfach der breiteren Masse auch große Weine zugänglich macht, als es tatsächlich ist und dort einfach mit den Leuten spricht. Ich glaube, das Coolste wäre, wenn man so das Restaurant, die Bar ist, wo neue Sommeliers hinkommen, die gerade noch ihren Sommelier machen, gerade im Lehrgang sind oder was davon war und man sich mit denen austauschen kann, denen sagen kann, was hat mir auf dem Weg geholfen, weil ich glaube, dass wenn wir eher so in den ländlichen Bereich reinschauen, so wo ich in Heiligendamm gelernt habe, man ist dann im Nirgendwo theoretisch und man hat gar nicht die Chance, den Anschluss an andere Sommelier-Kollegen zu finden. Ich glaube, da ist dann dieses Instagram-Online-Ding nochmal oder Lesen nochmal wesentlich wichtiger, als wenn ich in Köln, in Berlin, in Hamburg sitze und weiß, wo die Sommeliers am Montag sitzen und Wein trinken und sich alle treffen und sich miteinander austauschen. Also wir haben in Köln ja auch eine kleine Gruppe, wo man sich ab und zu auf Blindverkostungen trifft. Und ich glaube, dass das unglaublich viel wert ist, dass man einfach sich mit anderen Kollegen austauscht, über das Ganze spricht und nicht verschlossen ist vor anderen Meinungen. Und ja, das ist einfach der einfachste Weg zu lernen auch ist.
Wo wäre diese Weinbar? In welchem Ort? Wenn es keine Sprachbarrieren oder keine irgendwie wirtschaftlichen Barrieren gäbe, hättest du einen Ort, wo du sagst, boah, das wäre richtig.
Ich glaube, Paris wäre schon eine sehr schöne Stadt, weil einfach ich dieses Speise-Trinkkultur schon sehr gerne mag, dieses Offene und auch dieses, weiß ich nicht, irgendwo nicht Gehetzte, finde ich. In Paris, so wenn man sich die Gastronomie anschaut, das ist alles sehr, sehr entspannt. Hm. So vom Personal her, so da ist, die wissen, was sie können und das machen.
Die zeigen dir auch, dass sie wissen, dass
richtig.
Aber so ist, was sie können.
Dieses Leben dort finde ich sehr schön. Also ich bin gerne dort zum Essen, zum Trinken und dann muss das nicht groß sein, sondern ich gehe in irgendein kleines Bistro. Die Glaskultur sollte man da vielleicht dann nochmal überdenken, wenn man das aufmacht, aber ja, so das wäre schon was. Ich glaube, dass man da natürlich standorttechnisch gucken muss, dass sich das irgendwie auch rentiert dann
mit dem. Wir haben ja gesagt, keine Sprache oder wirtschaftliche Barriere, von dem her Paris, Champs-Élysées, deine Weinbar.
Sofort.
There we go. Ja, wahrscheinlich ist ein Randbezirk noch eher reizvoller, als dann wirklich so mitten in der Stadt.
Wahrscheinlich,
genau. Ansonsten ist
es wahrscheinlich sehr, sehr touristisch wieder aufgelegt, das Ganze. Ja.
Aber das dann erst für nächstes Jahr, jetzt so aktuell, hast du irgendwelche Gedankenpläne, irgendwas vor? Oder irgendwelche Wünsche oder Träume oder Ziele oder irgendwas?
Also als Ziele ist es hauptsächlich wieder mehr Reisen, wieder mehr auf Weingüter zu gehen, mit Winzern ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, ich habe das letzte halbe Jahr so ein bisschen das gehabt, was die meisten während Corona hatten, wo ich einfach weitergearbeitet habe, dann zwar in anderen Bereichen, aber ich habe mir jetzt durch die Verletzung ein halbes Jahr einfach raus aus dem Betrieb gewesen und auch nichts weiter machen können. Also, und dieses Fünkchen wieder zurückhaben, so diese Zeit aufarbeiten bei dem Ganzen, wieder Winzer besuchen, auf Weingütern sein, Weinreise mitzumachen, wieder links und rechts zu schauen. Ich glaube, das ist das, was ich sehe und was viele Leute einfach auch machen sollen. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als in der Weinregion zu stehen, wo man gerne den Wein herträgt, das Ganze zu sehen, mit dem Winzer darüber zu sprechen und auch dem mitzuteilen, wie stark finde ich seine Sachen, wie stark finde ich das, was er macht und diese Wertschätzung, weil ich glaube, Winzer kriegen das am seltensten zu hören. Also hauptsächlich dann von dem, der die Paletten davon kauft, der sagt, das ist großartiges Zeug, deswegen kaufe ich davon 6 Flaschen und danach sind es dann vielleicht die paar, die das auf Instagram noch posten, wo der Winzer das mitbekommt, oder die Weinkarten, auf denen es steht, wo er sagt, okay, von dem Ganzen bin ich geehrt, weil Sommelier XY sagt, er möchte das auf seiner Karte stehen, aber was der Endkunde von dem Ganzen hält, wer das wirklich trinkt, ich glaube, das kriegen Winzer selten zu hören.
Klingt das despektierlich, wenn ich sage, das hat Spaß gemacht? Das hat halt Spaß gemacht, mit dir zu reden, lieber Julian. Man hat bei dir das Gefühl, und das finde ich so besonders, man möchte dich an den Tisch bitten, wenn man mit dir redet. Also es ist nicht dieses Ehrenhafte, wie es früher war, oh, der Sommelier trinkt ein Glas mit uns, sondern einfach dieses Verbindliche, dieses Vertraute, dieses auf Augenhöhe, dieses man fühlt sich als gern gesehener Gast bei dir. Ich heute als Gesprächspartner und deine Gäste im Restaurant. Vielen Dank für diese ganz neue Sichtweise auf den Wein. Diesen ganz eigenen Weg, wie du zum Wein gefunden hast und vor allem, dass du das mit uns geteilt hast. Ganz lieben Dank für deine Gedanken, für deine Meinung, für deine Ansichten, für deine Worte. Und natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön an unsere Zuhörer. Ja, an dich. Dafür, dass du uns teilweise Woche für Woche begleitest, dass du bei uns bist, dass du uns zuhörst, dass du diese langen Formate gerne hörst. Und empfehle uns weiter. Es würde uns wahnsinnig freuen. Und wenn du irgendeinen Grund hast, warum du uns nicht empfehlen möchtest, lass es mich wissen. Schreib mir eine Nachricht. Schick es mir auf Instagram. Jede E-Mail wird natürlich gerne gelesen und beantwortet. Auch wenn es manchmal 1-2 Tage dauert. Ich würde mich sehr über deine Meinung, deine Anregung, deine Gedanken freuen und würde versuchen, die auch natürlich umzusetzen.
Und an dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön an die Handelshäuser Segnitz, Consiovini, Schlumberger und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. All diese Unternehmen gehören zur Schlumberger Gruppe und die unterstützen uns seit über 2 Jahren. Und dank Ihnen kann ich nun sagen, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Und nach Julian Kramp, nach Köln, nach dem Neobiota, reise ich nach München. In einen der außergewöhnlichsten Weinbars unserer Republik, in Sticks and Stones. Und dort treffe ich einen der außergewöhnlichsten Sommeliers unserer Republik, Justin Leone. Und mit ihm gehe ich so richtig in die Tiefe. Ein Deep Dive Kalifornien. Das Thema ist Sonoma. Freu dich drauf. Justin Leone aus dem Sticks and Stones.
Hallo ihr Lieben, mein Name ist Jason Gröbe, ich bin vom Weingut Bergkloster aus dem wunderschönen Westhofen und wir füllen seit 2018 Naturwein ab, um ganz genau zu sein auch ohne Schwefel, weil wir einfach wollen, dass die Weine lebendig sind und die Leute berühren. Und zu dem wundervollen Julian habe ich eine schöne Geschichte, die ihn, glaube ich, perfekt beschreibt. Im 24er Herbst, das war bei uns ein Herbst, der sehr herausfordernd war, weil wir einfach ein kleineres Team waren. Und er hat da gerade in Köln gewohnt, hat er mich gefragt, ob ich Hilfe brauche beim Traubenlesen. Ich so, natürlich immer, wir brauchen immer jede helfende Hand. Und das hat ihn, ich glaube, das beschreibt ihn so perfekt. Er ist, hat als abends gearbeitet, hat sich dann in den Zug gesetzt, in den Nachtzug zum Beispiel, ist dann morgens angekommen, hat dann mit uns Trauben gelesen bis um 15 Uhr, hat dann mit uns verarbeitet, wir haben was getrunken. Wir sind zu uns nach Hause gefahren, haben was gegessen und er hat bei uns gepennt und ist am nächsten Morgen wieder abgefahren, weil er wieder auf die Arbeit musste. Und der Herbst in 24, wenn ich mich recht entsinne, ging circa 6 Wochen und er war nicht nur einmal da. Und das hat mich so stark und so nachhaltig begeistert, dass ich einfach sage, dass der Kerl hat sein Herz am rechten Fleck. Der ist für mich wie Familie. Ich durfte so viel mit ihm auch sprechen über Naturwein, wir sehen da so viele Dinge so ähnlich, das macht mir so eine Freude und ja Mann, ist einfach einer, der wirklich checkt, was vor sich geht, meines Erachtens und der auch einfach noch eine große Zukunft hat und ich bin gespannt, wo es hingeht. Genau, von daher, mein lieber Julian, sei herzlich gegrüßt und ihr alle auch und habt den guten Kerl auf dem Radar.